Yeah, erlesene Runde, zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Also ich hab's ja gerade schon in meiner Instagram-Story gemacht, weil die Tradition ist eigentlich der Stammtisch. Zum Jahresabschluss natürlich nochmal, wir schauen nochmal auf alles zurück, aber das natürlich auch in einer gemütlichen Weihnachtsfeier-Atmosphäre. Und was gibt's für Besseres als Glühwein mit Schuss? Wir sind hier immer noch deutsche Leitkultur und das gehört dazu. Und Das ist so der Moment, weißt du, wir haben jetzt inzwischen dieses neue Programm, wo wir aufnehmen und es wird quasi schon so im Handyformat aufgenommen und ich denke schon die ganze Zeit, man könnte das doch einfach aufnehmen und dann so irgendwie so als Billo-TikTok einfach rausschießen und mal gucken, was passiert. Und das wäre quasi schon die Reaktion von David gewesen, die auf jeden Fall geremixed wird ohne Ende. Das ist die Hölle einfach. Nein. Ja, immer so ja, ironische Kultsachen. So, nee, aber ich hatte mir tatsächlich überlegt, weil wir eigentlich hier ist ja auch immer einen Schuss Amaretto reinnehmen. Letzte Woche, wo wir so ein bisschen vorbesprochen haben, habe ich gedacht, so, vielleicht können wir das Thema Sponsoring mal angehen. Und ich war so kurz davor, dem einen Amaretto-Anbieter bei Instagram einfach mal zu schreiben, dass wir das eh machen und ob sie nicht wenigstens irgendwie uns jeweils eine Flasche schicken wollen. Aber dann habe ich gedacht, ah nee, damit fände das furchtbar unprofessionell, wenn ich das jetzt einfach machen würde, dann ohne dass es abgesprochen ist.
Also ich hätte so eine geschenkte Flasche Amaretto schon genommen, so, das ist kein Problem.
Das ist die eine emotionale Sicht dazu, von der ich auch ausgegangen bin. Da habe ich gedacht, so, okay, wenn man nochmal zweites und drittes Mal drüber nachdenkt, dann kann man da vielleicht auch andere Aspekte betrachten.
Ich finde es schön, dass du das mitgedacht hast, aber ja, ist vielleicht die schlauere Idee gewesen. Vielleicht in der nächsten Weihnachtsfolge.
Nächste Weihnachtsfolge.
Oder Jahresrückblicksfolge, whatever.
Ja.
Ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich fühle den weihnachtlichen Vibe einfach noch nicht. Ich war nicht bisher auf einem Weihnachtsmarkt, ich habe noch keinen Glühwein getrunken dieses Jahr und ich trinke gekühlten Aperol Spritz aus dem Per Mertesacker Werder Bremen Becher. Das sind die Sommer-Vibes.
Geil. Tja, ich sag ja immer, Aperol Spritz Sommer ist eine Saison, die auch ganzjährig funktioniert, meiner Meinung nach.
Sicht, komplette Sicht.
Ja. Aber ich glaube, es gibt auch so heißen Aperol und so inzwischen auch so Dinge auf dem Weihnachtsmarkt, keine Ahnung.
Oh ja, und schmeckt aber tatsächlich auch überraschend gut. Nein, schmeckt überraschend gut, heißer Aperol Spritz. Ist krass, darf man nicht unterschätzen. Ja. Ich bin aber ganz gut und sehr stilvoll wieder mit einem schottischen Single Malt Whisky ausgestattet und möchte einmal ganz kurz, dass wir das gemeinsam auch auditiv zelebrieren.
Gott. Bitte? Wenn das noch weiter so geht, dann fühle ich mich gleich genötigt, irgendwie noch sowas zu sagen, dass Alkohol-Drogenmissbrauch nichts ist, was wir im Großen und Ganzen unterstützen. Irgendwie so.
Danke, dass du das gesagt hast. Sind ja
die Elder Statesmen vom Rap-Stammtisch, weißt du.
Das ist nochmal ganz wichtig, dass du das sagst. Passt allerdings überhaupt nicht zu der Mucke, die wir gleich auch besprechen werden. Also von daher.
Was hast du rausgeholt, Tom? Überraschst du mich heute? Ich weiß nicht.
Du, wenn du einfach nochmal auf das Jahr zurückschaust, was wir auch so für Musik besprochen haben, ist Drogenkonsum und Rausch ein sich durchziehendes Thema. Deswegen.
Ich hatte gedacht Depression, aber gut.
Du, wie Haze damals schon so schön gerappt hat, denn da, wo Drogen sind, ist Depression nicht weit. Also von daher, ich glaube, Themen, die Hand in Hand gehen.
Der schmale Grat.
Das war's schon.
Okay, da musst du mich tatsächlich rausschneiden dann. Wenn ich dann nicht drüber gelabert habe, wie es einfach sich gehört. Leo labert irgendwie drüber.
Prost.
Prost.
Ja, schön, dass wir wieder zusammenkommen zu dieser jährlichen, dieser jährlichen Tradition. Und ich begrüße natürlich auch alle Leute, die sich das jetzt am Ende des Jahres nochmal geben und nochmal unsere Zusammenfassung des Jahres gerne haben würden. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und uns wieder zuhört. Wie fangen wir an? Wo?
Erstmal so allgemeine Plattitüden, sowas wie, ach, das Jahr ist so schnell vergangen. Und
ach ja, Fact. Das war's.
Was für ein Jahr und was kam nicht für tolle Musik raus? Also allgemein schwelgen, würde ich sagen. Ich weiß tatsächlich nicht. Also ich glaube, wir können ja auch Ja, weiß nicht. Also wir werden, ich weiß gar nicht, wie wir das die letzten Jahre immer gemacht hatten. Wir hatten es auch immer so ein bisschen so. Ja, wir haben schon so Kategorien vorbereitet, aber ich glaube, diesmal haben wir so ein bisschen neue Sachen auch tatsächlich mal dazu genommen, weil es eine andere Zeit ist, weil Corona ist so ein bisschen Post-Corona inzwischen und wir haben auch irgendwie so mal die Kategorie bestes Konzert von uns mit reingenommen. Das ist natürlich eine sehr, sehr subjektive Geschichte, glaube ich. Und dann reden wir natürlich irgendwie über bestes Album, bester Song, beste Newcomer, Newcomerin. Und ich bin gespannt, was ihr für euch rausgesucht habt, weil tatsächlich sind mir die Sachen, also bei mir war eine Sache relativ klar und einfach und bei den anderen Sachen habe ich gedacht, ich weiß gar nicht so richtig, das ist gar nicht so leicht gewesen, mich zu entscheiden, sage ich mal. Mhm.
Als du zwischendurch nochmal gefragt hast, wann Skatepark Trocken rausgekommen ist, ich dir sagen musste, das war leider April 2021, den kannst du nicht als besten Song nochmal nehmen.
Ja, leider nicht, aber das war irgendwie, ich weiß gar nicht, warum der mir nochmal so untergekommen ist, aber ich habe nochmal dran gedacht, dachte, das ist eigentlich schon ein witziger Song. Also das wäre dann eher sowas, was ich da nochmal so genannt hätte. So auch wichtiger Hip-Hop. Das ist irgendwie so ein bisschen Nonsense und so. Eigentlich ein großer Storyteller-Song, wenn man mich
fragt. Der große Storyteller der 2020er Jahre. Mit den wichtigen Fragen des Lebens, ist der Skatepark eigentlich endlich trocken?
Ja. Der unwahrscheinlichste Start in einer Rap-Stammtisch-Folge zum Jahresrückblick 2023, Songs aus 2021 nochmal rezitieren, finde ich stark. Hey, wollen wir vielleicht einfach mit dem Album anfangen, wo es mir auch ehrlicherweise am leichtesten fiel und wo tatsächlich auch der ganz große Klassiker jedes Jahr, es ist für viele inzwischen quasi eigentlich schon so ein, ja, kann man sagen, Fetisch geworden, das Thema Spotify Rapped. Und Spotify Rappt kommt raus, alle posten es irgendwie, alles ist wichtig, es wird jedes Detail irgendwie auch betrachtet. Ich werde auf Twitter bei von August Bemmel von der Seite attackiert, zu Recht, dass ich zu wenig Musik gehört habe. Das hat mir sehr gut gefallen, aber auch mich zum Nachdenken angeregt, mich geärgert, also liebe Grüße an August. Ja, aber bei mir war es tatsächlich einfach so, dass da tatsächlich das, was ich am meisten gehört habe als Album, tatsächlich auch das ist, wie ich es gefühlt habe, und das ist für mich dieses Jahr Bibiza mit Wiener Schickeria. Mm. Das Album kam, ich glaube, im April raus und ich habe es aber auch konstant das Jahr immer wieder durchgehört. Es gab auch immer, haben wir das letzte Mal oder vor ein paar Folgen haben wir über das Konzert gesprochen auch, und das war auch nochmal sehr großartig für mich. Und ja, irgendwie das Album ist für mich auch so ein abgeschlossenes Kunstwerk, irgendwie eine Taxifahrt durch die Wiener Nacht, durch die Wiener Schickeria. Mit einem Bibiza, das ist das Einzige, was man vielleicht hier sagen könnte, wir sind der Rap-Stammtisch und es ist vielleicht nicht mehr so 100% rappig so, aber es ist kommt immer noch aus der Richtung und Bibiza hat ja früher auch schon auch Rap gemacht. Liebe Grüße an der Stelle an Jonas Volkmann, der hat es irgendwie, er hat irgendwie so eine 50 besten Songs gemacht und hatte auch einen Bibiza-Song drin und hat das einfach beschrieben mit Falco auf Audiotune, what's not to like. Ich mir so, ja, das ist irgendwie so sehr, sehr, sehr stark runtergebrochen, aber es ist halt irgendwie der Vibe und ist Falco ein Rapper gewesen oder nicht, ist ja auch eine beliebte Frage. Und für mich ist es das auf jeden Fall. Ich habe ja auch immer, jedes Jahr habe ich eigentlich immer so eine Phase im Jahr, wo ich irgendwie so Falco nochmal so für mich höre und mir so ein paar Songs nochmal höre. Und ja, tatsächlich passt in diesen Vibe irgendwie auch Bibiza. Es ist auch irgendwie dieses, für mich seit einem Jahr, zwei, wo ich irgendwie so auch so 80er angehauchte Mucke, wo Bibiza auch so ein bisschen so eine Richtung geht. Und deswegen ist es für mich einfach so einfach das fantastischste und beste Album persönlich für mich gewesen. Ich glaube, euch hat das ja auch zugesagt, aber ich glaube, das ist jetzt bei euch nicht auf der 1. Ich weiß noch nicht mal, was bei euch bei der Top 5 wäre. Wie sieht's aus?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Tatsächlich habe ich dieses Album in der Vorbereitung irgendwie komplett vergessen und es ist richtig schade, merke ich jetzt gerade, als du das genannt hast, weil ja, total, das ist ein richtig gutes Album gewesen. Eben auch mit dem Konzert zusammen hat es nochmal halt so eine coole Verbindung in meinem Kopf. Aber nicht bestes Album für mich, aber ich muss auch sagen, es ist mir sehr schwer gefallen, wirklich ein bestes Album zu benennen. Das war nochmal extra schwierig für mich. David, Top 10, Top 15 bei dir?
Das Bibiza-Album, nein. Also es ist auch keine Top 20. Also ich sag mal so, ich habe mir schon so für das ganze Jahr und für alle möglichen Genres, also alles, was ich so gehört habe, eine Top 10 zusammengestellt. Änderungen natürlich noch vorbehalten bis Jahresende, weil warum nicht nochmal die Sachen umstellen und was Neues reinnehmen. Aber da habe ich auf jeden Fall schon hart weggecuttet und da sind schon richtig viele krass gute Alben so in den Top 20 gelandet. Deswegen war Bibiza da nicht auf meiner Liste, aber ich ahne trotzdem so, warum du es dort gefühlt hast und dass es halt auch irgendwie ein Album ist, das sehr gut reingeschlagen hat irgendwie und ja, richtig guten Aufschlag gemacht hat für Bibiza. Safe.
Ja. Das überrascht mich jetzt schon, dass es nicht bei dir in der Top 20 ist, aber auch gut, okay. Ich bin ja dieses Jahr wirklich auch so sehr, sehr, das habe ich auch nochmal gemerkt, ich bin schon sehr, also war ja noch nie anders, aber ich bin extrem krass im deutschsprachigen Kosmos hängen geblieben, was Musik ist. Ich bin dir immer dankbar. Oder euch
das überrascht mich jetzt nach 20 Rap-Stammtisch-Folgen dieses Jahr, die wir aufgenommen haben.
Ja gut, aber ja, aber es ist, ey, es ist ein Jahresstammtisch und da kann man Sachen erzählen, die man da vorstellen ist, nochmal so ein bisschen zusammenfassen, nochmal ein bisschen zu resümieren und so. Natürlich
ist ja gut, lass dich da nicht direkt am Anfang ärgern, Mensch.
Ich ärgere mich doch gar nicht. Das ist die richtige Antwort, wenn man sich wirklich nicht ärgert. Das, genau. Das überzeugt.
Nee, aber ich ärgere mich wirklich überhaupt gar nicht.
Nein, aber ich freue mich, was ich eigentlich sagen will, wollte eigentlich das nur zurückgeben, dass ich es aber trotzdem immer sehr schön finde, dass ihr auch immer viel, viel mitbringt, wo mir auch wirklich viel ist, auch sehr gut gefällt, was ich sonst nie im Leben irgendwie mitbekommen würde. Deswegen jetzt die Frage an euch zurück, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr was Deutschsprachiges ausgewählt oder vielleicht gerade David, bist du auch im englischsprachigen Raum gelandet bei deinem Lieblingsalbum des Jahres?
Ja, bin ich tatsächlich. Ist für mich auf jeden Fall auch so von den Kategorien, die wir uns vorgenommen haben, auf jeden Fall so die Königsdisziplin, weil schon irgendwie, also über Alben mache ich mir irgendwie oder so ganz Projekte, meinetwegen so mit Mixtapes und EPs, mache ich mir, wenn dann schon irgendwie am meisten Kopf oder versuche irgendwie eine geile Reihenfolge ranzukriegen und irgendwie die coolsten Sachen zusammenzustellen. Und ich bin überraschenderweise dieses Jahr bei JPEG Mafia und Danny Brown gelandet mit Scary the House, weil es mich am meisten abgeholt hat von allen Hip-Hop-Projekten. Und Leo ist komplett entsetzt und ich weiß nicht warum. Überrascht dich das wirklich? Du hast doch ein bisschen Zeit mit mir verbracht, auch übers Jahr.
Ja, aber du hast halt, ich meine, natürlich weiß ich, dass du das magst. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und weißt du, dass ich es auch nicht mag, aber das ist ja völlig egal an der Stelle.
Ja, ja.
Aber das ist tatsächlich für dich quasi so das absolute Highlight war, nachdem du auch so ein bisschen überlegt hast. Hätte ich jetzt so nicht eingeschätzt.
Ja, doch. Also ich bin extrem doll hängen geblieben, auch über das ganze Jahr an dem Album und bin auch immer, also auch mit mehr Zeit, die vergangen ist, einfach immer mehr Fan auch noch von den wirklich absurden Produktionen von JPEG Mafia einfach geworden. So, es ist mit mehr Hören wirklich nur besser geworden, so chaotisch, dass trotzdem irgendwie alles zusammengezimmert ist. Sau geil einfach. Und ich liebe die Kombo der beiden. Also ja, hat schon sehr viel mit mir gemacht und to be honest, jetzt so in ein paar Jahresrückblicken von irgendwelchen Musikmagazinen, wo ich schon so mich ein bisschen durchgelesen habe, also es taucht auch, also es ist eher ein Mainstream-Pick, wenn man so will, weil es echt in sehr vielen Listen schon auftaucht und auch noch auftauchen wird. Real Rap, also so, ist jetzt keine Nischenmeinung, also ist es auf dem Level wirklich nicht mehr.
Es ist, also, ja, das ist natürlich so, aber das gerade dann halt irgendwie so viel Kritiker das irgendwie so krass gut bewerten und es taucht in vielen Listen auf. Das ist noch weit davon entfernt für mich eine Mainstream-Meinung zu sein, weil ich mir denke so, ja, dann so Musikkritiker finden das total krank und geil und so, aber ob das wirklich ein großer Mainstream richtig geil findet.
Okay, ich sehe, was du meinst. Auf der anderen Seite, das findet halt genauso sehr, sehr dolle, auch gerade dieses Projekt so in der Musik-Meme-Kultur in diesem Jahr statt, wirklich, also eins der am meisten vermiemten Alben und Projekte, die dieses Jahr irgendwie von dem, was ich so mitgekriegt habe, mitverwurstet worden. Also glaub mir, es hat mehr Audience, glaube ich, als du denkst. Aber ja.
Das kann schon sein.
Völlig unabhängig davon, das spielt ja auch, also für mich keine Rolle, ob das jetzt Kritiker gut finden oder viele Leute es hören, aber ich sag nur so, ich glaube so mit dieser Kombi haben sie halt nochmal sich so ein etwas breiteres Publikum und eine Hörerschaft auf jeden Fall dazu geholt. Naja, ist einfach ein geisteskrankes Projekt von vorne bis hinten. Ich liebe die Energie der beiden. Ja, und Danny Brown hat auch, also keine Ahnung, generell mein Jahr dann auch irgendwie, hat er noch das eine Solo-Album rausgebracht. ist auch noch auf einem anderen Album, was ich ganz gut fand, mit drauf, hat es auch irgendwie dolle geprägt. Ja, die beiden Figuren einfach so, J-Vic Mafia und Danny Brown, die Hip-Hop-Heroes für mich, 23.
Mhm.
Sehr schön.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hätte aber, wenn ich hätte raten müssen, gesagt, dass du das Paris, Texas Album noch höher wertest als ja, die okay. beiden. Ja. Was sagst du denn dazu? Oder ist das einfach noch was ganz anderes für dich?
Ich sag mal so, das ist auf Platz 3 meiner Hip-Hop-Alben dieses Jahr gelandet.
Okay, okay.
Aber ich habe es im Sommer unglaublich oft gehört und ich lieb's immer noch für die Energy, die es hat auf jeden Fall.
Voll.
Ja, ich glaube, es hat so ein paar unrunde Sachen, die ich vielleicht, also weißt du, so kleinere minor Moments in so einem ganzen Album, die dann vielleicht weniger mit mir connecten, als so bei den anderen beiden Alben, die ich etwas besser finde insgesamt, der Fall ist. Deswegen, ja, so ein safer Platz 3, Top 3 ist auch ziemlich gut auf jeden Fall.
Mhm.
Da ja. rankt es so, da rankt es so bei mir.
Trotzdem, du hast schon deine Liste also wirklich so komplett im Kopf, so von 1 bis, hast du von, weil du hast vorhin schon nicht Top 20 gesagt, hast du 1 bis 20 irgendwo schon in Gedanken oder echt aufgeschrieben?
Ich habe 1 bis 10 verschriftlicht, aber nicht nur Hip-Hop, sondern alle Genres so, aber da kann ich ja rausfiltern, yeah. welche die Hip-Hop-Alben sind. Ja. Ja, irgendwann muss man ja mal in die Vorbereitung gehen. So. Diese Notiz gibt's bestimmt schon seit so 1-2 Monaten. Da wird dann immer so auf die Longlist werden immer gute Alben draufgehauen, damit ich die nicht vergesse übers Jahr.
Ach ja.
Und dann hört's.
Ich lieb's einfach. Das ist so. Das ist der Grind, den ich absolut. Ja, finde ich geil.
Ja. Ja.
Fantastisch.
Aber ja, okay. dann steht's bei dir doch auf jeden Fall noch aus, Torben. Was hast du denn bei dir unter die Top 3 und dann auf die Pole-Position geschafft?
Mal dazwischen, weil ja. ich eigentlich ganz interessant finde. Könntest du es raten, was du denkst, David, was Torben auf Top 1 hat? Weil ich könnte es schwer sagen.
Darf ich dafür nochmal in die Playlist gucken? Weil, also ohne weiß ich es auf jeden Fall nicht und ich glaube, selbst mit Playlist fällt es mir schwer.
Ja.
Ich weiß es ja selbst fast noch nicht so richtig. Also es ist schwierig zu raten.
Was soll das heißen? Du weißt es selbst nicht.
Doch, ich weiß es schon, aber.
Hast du, also ich weiß natürlich von dir, Torben, dass du dieses Jahr und auch letztes Jahr eigentlich schon extrem krass den Elo-Film gefahren hast.
Mhm.
Deswegen könnte ich mir auch einfach vorstellen, und du hast es ja auch geliebt, weil gerade nochmal dieses Flowers-Ding, was neulich kam, dass du vielleicht einen Notizen eines MFs vielleicht ganz oben auf der Agenda stehen hast. Na, fast.
Okay. David, willst du auch noch?
Das macht es mir sehr, sehr schwer, Torben, selbst mit Blick auf die Liste.
Ja, es ist auch nicht.
Ey, nee. Keine Ahnung, ich würde auf sowas Exotisches gehen wie Janelle Monáe Album, was ganz weit weg von Deutschrap ist, aber weiß ich jetzt nicht, ob das hinhaut.
Mhm. Nicht schlecht. Ja, also das muss man ja auch nochmal sagen, obwohl wir der Rap-Stammtisch sind, sind das natürlich immer wieder musikalische Sachen, die irgendwo Rap-Anleihen haben, aber die auch gerne mal in ganz andere Richtungen gehen können und dass wir da ja unseren Horizont nicht so krass einschränken. Und von daher muss ich schon sagen, das Janelle Monáe Album, aber auch das Emery Album, auf die ich dann auch gekommen war, die sind schon ganz weit oben für mich, aber die sind dann doch in meinem Gefühl her noch mehr R&B Alben. Die habe ich schon so am meisten gehört und das hat mir schon ganz, ganz viel gegeben, aber ich wollte dann doch für den Rap-Stammtisch nochmal ein Album raussuchen, was einfach noch rappiger ist. Und ja, ich habe alle drei Elo-Alben mir nochmal wirklich so ein bisschen vorgenommen und nochmal so ein bisschen reingehört. Aber ich habe mich im Endeffekt noch für was anderes entschieden. Und zwar habe ich mich im Endeffekt doch für das Pete-Album Weich entschieden.
Nein, ernsthaft?
Ja.
Okay, most unexpected one ever. Ja.
Und ich hätte es wahrscheinlich vor einem Monat auch noch nicht so sehr von mir erwartet. Aber jetzt, wo ich nochmal wirklich das Jahr so habe Revue passieren lassen, habe ich gemerkt, das ist halt so ein am Anfang ganz sperriges Album für mich gewesen, wo ich nicht so richtig schnell reingefunden habe. Aber es hat mich einfach, seitdem es im Juni, glaube ich, rausgekommen ist, nicht losgelassen. Ich habe es immer wieder zwischendrin gehört. Auch nicht extrem exzessiv viel, aber es war trotzdem immer noch da und ich habe einfach gemerkt, dass ich zu einigen Songs, aber auch wirklich zu dem ganzen Album als komplettes Kunstwerk halt, ne, wirklich ein Album, eine ganz, ganz tolle Verbindung irgendwie aufgebaut habe und ganz, ganz viele Lines auch einzeln nochmal daraus immer mal wieder so in meinem Kopf auch auftauchen und ich einfach gemerkt habe, ich finde das wirklich im Kompletten, was für absurde Themen er teilweise aufgemacht hat, er ja auch sprachlich einfach so speziell ist, aber auch gerade von der Instrumentierung nochmal so eigen ist, das habe ich einfach gemerkt, hat es für mich dann doch zu einem Album des Jahres gemacht. Und so viele kleine Details irgendwie, an denen ich mich dann gerne nochmal so aufhängen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt nochmal total den letzten Song gefühlt, Am Ende heißt er. Und der startet halt einfach auch mit so einem richtig schönen kleinen Pianostück erstmal. Und das ist, ich mag die Melodie total gerne. Ich bin auch so traurig gewesen, dass ich beim bei der gemeinsamen Folge nicht mit dabei gewesen bin, denn ich hätte ihn auch so gerne nochmal über diverse Sachen des Albums ausgefragt. Ich finde auch die Videos, die er dazu produziert hat, finde ich auch so geil. Da haben sie so viel Liebe auch reingesteckt. Also viele, viele kleine Argumente, die das Ganze so zum Album des Jahres für mich gemacht haben.
Not bad. Aber ja, total nachvollziehbar, ist bei mir auf jeden Fall auch in der, wie sagt man, Shortlist irgendwie gelandet und auf viel drüber nachgedacht. Und es gibt auch viele so Songs, die ich auch immer wieder gehört habe, die mir gefallen haben. Also, und das auch noch mal, wir haben es ja irgendwie vor ein paar Wochen auch live gesehen, das war auch noch mal sehr schön. Und es hat auch noch mal so eine ganz andere Ebene reingebracht, die mir auch sehr gut gefallen. Also, ich kann es durchaus nachvollziehen, obwohl ich es auch nicht direkt als erstes getippt hätte, wie man gehört hat. Aber ja, nice.
Ja, also um das nochmal auch so ein bisschen wirklich mit Inhalt zu füttern, 2023 war ein ziemlich zähes Jahr für mich, weil immer wieder halt auch so depressive Sachen so reingekickt sind und ich immer wieder so die Tendenzen hatte, mich sehr zurückzuziehen und keinen Kontakt mit mir selbst aufnehmen wollte und nicht so wirklich Kontakt dann mit der Welt irgendwie aufnehmen wollte und irgendwie mich halt immer mal wieder so in so einen krassen Kokon zurückgezogen habe. Und es gibt halt diese Zeile auf dem Album, die auch in mehreren Songs vorkommt. Ich meine, schon direkt im ersten und dann aber später nochmal, was das Ganze auch so ein bisschen rahmt, wo dann die wundervolle Tabby Pilgrim, die natürlich auch ganz viel Anteil an dem Album hat, singt, wer will schon alleine sein, alleine auf der Welt. Und das war immer wieder so ein Ding, was dann gerade in diesen Isolationsphasen von mir mich sehr berührt hat, weil ich mich dann wirklich gefragt habe oder dass das halt nochmal so krass bei mir angestoßen hat, will ich das wirklich, ne? Oder was macht es gerade, dass ich mich so sehr zurückziehe? Und ja, das hat mich dann einfach sehr berührt und mir sehr so auch wieder gezeigt, nee, ich will eigentlich nicht alleine sein und ich will gerne mit den Menschen, die ich so habe in meinem Leben, in Kontakt treten. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich damit sehr, sehr persönlich so verbinde und was, ja, für schön ist. Obwohl es natürlich auch viele sehr schwere Seiten hat und auch eher so ein bisschen pessimistische Seiten auch wieder in dem Album, ne, auch sehr kritische Stimmen da drin aufkommen. Aber ich habe mir auch immer so wieder ein bisschen die positiven und die hoffnungsvollen Sachen aus diesem Album auch so rausgepickt. Das fand ich auch sehr schön.
Ja, ey, total schön, wie du das so für dich so erlebt hast, sag ich jetzt mal. Und ja, aber es ist halt immer so, Musik ist halt so bei mir auf jeden Fall auch immer so emotional beladen. Und manchmal ist es so komisch, wo man überhaupt nicht erwartet hat, was, haben wir auch, glaube ich, jede Folge mindestens einmal gesagt, was dann etwas mit einem macht. Freut mich auf jeden Fall, dass so, ich sag jetzt einfach mal, dass dir das Kraft gegeben hat, auch an vielleicht schweren Momenten dieses Jahr.
Voll.
Hätte ich nicht gewusst, tatsächlich.
Ja, und das ist halt auch wirklich so eine Sache, dass die Musik, die dann so ein Jahr über rauskommt, mich halt immer wieder so krass begleitet und ich damit so viele Sachen dann auch verbinde, so viele Erinnerungen noch, die über diese Musik dann hinausgehen und die ich irgendwie persönlich verbinde, damit so verwoben sind. Und das ist total geil, weil auch in diversen Situationen immer wieder so Musik, einzelne, also da bin ich dann auch wieder so dieser Textliche, dann einzelne Zeilen so von irgendwelchen Songs so in meinem Kopf auftauchen und ich immer so richtig das Gefühl habe, ey, das gibt mir gerade so richtig einen Hinweis, was gerade wichtig für mich ist oder was mich gerade beschäftigt, wenn diese Musik dann aufkommt. So, das ist ein super schönes Werkzeug und einfach was extrem Wichtiges für mich, so wie Musik dann auch, Das habe ich ja auch schon oft gesagt, so ein bisschen die Emotionen auch manchmal steuern kann oder eben auch so die Erinnerungen nochmal so festigt an manche Sachen.
Ja. Ja, das ist auch so was, was mir auch immer auch viel Spaß macht, weil du bist ja hier im Webstand auch derjenige, der für das perfekte Rezitieren von Zeilen auch mit entsprechendem Flow natürlich auch zuständig ist. Und das finde ich auch immer schön, wenn das so in der Folge mal hier und da eingestreut wird, wenn du auch so bestimmte Sachen, man merkt einfach so, du hast die halt einfach schon 15 Mal irgendwie in deinem Kopf durchdacht und irgendwie an den komischen Situationen irgendwie sind sie wieder ins Gehirn gesprungen und so. Ja, das merkt man schon. Ja. Hast du da, ja, aber du hast ja vorhin schon gesagt, was da eigentlich die Zeile ist, die dir am meisten zugesagt hat, oder ist es tatsächlich doch was anderes?
Aus dem Album jetzt, meinst du?
Ja.
Doch, ich würde schon die nennen, weil die eben auch so was Versöhnliches irgendwie und so was Positives auch für mich hat. Also ich finde auch immer noch total geil, wie er in Der Schrecken, glaube ich, da hatten wir auch in einer Folge schon mal drüber gesprochen, da steigert er sich immer weiter und sagt so, wie er ins Internet geht, um sich abzulenken und das Internet ihm immer neue, krassere Sachen anbietet und er steigert sich von am Anfang gucke ich Katzenvideos, dann gucke ich Pornovideos und dann gucke ich irgendwann Snuff-Videos und irgendwie steigert sich die Intensität des Songs auch so. Und alleine so im zweiten Part, wo er dann über Pornos redet, ne, und dann ich habe die Rollen hier verstanden, irgendwie, wie er das so sagen, jetzt komme ich in das Taschentuch und das ist richtig geil, so, das sind irgendwie, ich weiß nicht, ich finde alleine so dieses Bild, was er da so aufgemalt hat, fand ich auch irgendwie total krass, so dieses, so diese weirden Einflüsse vom Internet und was das alles so macht und Reizüberflutung und so, ja, dieses Album ist auch so ein bisschen Reizüberflutung für mich tatsächlich manchmal. Ja.
Ist aber halt auch tatsächlich so. Ja, es ist genau, wie du es in dem Song halt beschrieben hast, es ist halt einfach eigentlich ein super krasses Thema, das uns so krass beeinflusst in unserem Leben. Und ich habe das Gefühl, dass darüber so wenig Leute nachdenken und halt auch dementsprechend auch weniger Leute auch einfach Musik drüber machen. Das ist halt, ja, bei Pete's Musik halt auch schon outstanding, dass da halt eben sowas halt auch musikalisch passieren kann. Ja, okay. Gut. Wahnsinn. Ja, ey, ich weiß gar nicht. Das ist, ich weiß gar nicht, wie man aus so einer sehr, dann doch, sehr persönlichen und, ja, ich würde schon sagen, sehr, sehr tiefen Emotionalität, die du zeigst, Tom, wie wir jetzt da so überleiten. Deswegen
einfach irgendwie. Ich einfach
jetzt was ganz anderes.
Ja, einfach irgendwie. Nicht. Das ist ja das Schöne. Die Emotionen kommen und gehen und es geht einfach wieder in das nächste über.
Ja, ja. Ja, ja, ich glaube, wir haben irgendwie so, ich glaube, es wäre, glaube ich, strategisch klug, wenn wir jetzt einfach tatsächlich ein bisschen über unser Lieblingskonzert sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt schon der Kategorie gedacht. Immer wieder so, da war ich, habe ich ja auch live gesehen. Und wenn man das safe. Vorher schon auch vielleicht irgendwie schlau sein könnte. Und ich kann tatsächlich irgendwie so dann doch sehr, sehr gut einfach an dem anschließend, was du gesagt hast, Torben, vorhin mit irgendwie Janelle Monáe, ein bisschen R&B, ist ein bisschen outstanding so. Weil Konzert war für mich einfach super schwierig, weil ich habe dieses Jahr. Ich meine, Corona ist jetzt vorbei und vor Corona, ich war super oft auf Konzerten, ich war super oft an, es ist teilweise so jede Woche irgendwas und so und dann irgendwie halt ein paar Jahre wirklich quasi gar nicht oder halt mal irgendwie draußen irgendwas und so. Und dieses Jahr ist es wieder so, jetzt vor allem im zweiten Halbjahr, wo ich auch öfter auf Konzerten bin und auch Festivals und so weiter und ich auch viel gesehen habe und ich habe auch kein einziges Konzert unter den, es sind jetzt trotzdem vielleicht so 10, die ich gesehen habe, auch also wenn ich auch die Sachen, die ich auf dem Festival gesehen habe, so nochmal einzeln aufzähle. Okay, dann sind es vielleicht ein paar mehr, aber die ich mir bewusst angeschaut habe, zumindest sind es dann ungefähr 10. Aber ja, ich habe keins der Konzerte, das ich gesehen habe, war irgendwie schlecht. Alle hatten wieder dieses alte Gefühl auch irgendwie so ein bisschen transportiert, dass Musik einfach für mich einfach was ist, das gehört live erlebt. So, du kannst einfach nicht nur Musik zu Hause hören, da würde mir, das habe ich einfach ganz krass gemerkt, dieses Jahr würde immer irgendwie was fehlen, wenn ich dann auch nicht sagen kann, okay, das habe ich jetzt irgendwie das Album gehört, ich fand das ziemlich gut, da sind 3-4 Songs drauf, wo ich merke, okay, die werden auch live funktionieren, da kann man mitsingen, da kann man den einen Part machen, da kann man Moshpit machen oder was auch immer. Und ich bin froh, dass es jetzt so ein bisschen wieder in meinen Alltag zurückgekehrt ist. Trotzdem, ich habe fast nur Hip-Hop-Konzerte gesehen dieses Jahr, gab es leider ein Konzert, das überhaupt nicht Hip-Hop ist. Und auch wenn man sich überhaupt nicht eigentlich sollte es nicht stattfinden. Ich habe natürlich auch fantastische Hip-Hop-Konzerte erlebt, wie ich es gesagt habe, aber tatsächlich dieses Jahr einmal umsonst und draußen auf dem Stadtfest in Saarbrücken.
Natürlich.
Kopfnicken, weil David und Tom natürlich wissen, es ist. Aber es ist so dumm und es ist auch so richtiges Millennial-Ding und David hasst es wahrscheinlich wie die Pest und vielleicht auch zu Recht, weil es alles aufgesetzt ist. Aber es sind einfach geile Musiker, das Bühnenbild stimmt, das ganze Konzert ist von vorne bis hinten, ist irgendwie in so einer charmanten Art und Weise, natürlich irgendwie mit so Ironie-Layern, einfach gut gemacht und alle singen mit. Ich hatte irgendwie sogar noch meine Eltern und dann dabei und dann noch die Nachbarn und so, fanden es auch irgendwie gut und es ist irgendwie sowas, das, ja, irgendwie so integrativ und so und alle fanden es irgendwie gut und schön. Aber tatsächlich Roy Bianco und die Abronzati Boys.
Und an der Ponte di Rialto singen die Gondolieri von Amor.
Weißt du, es ist so dumm, weil es passt irgendwie eigentlich überhaupt nicht die Musik, die ich hinhöre, aber einfach live, es hat einfach so krass gehittet, dass ich tatsächlich irgendwie auch sogar das Gefühl bekommen habe, dass ich hier eigentlich sagen würde, ich kann nicht ein Nicht-Rap-Konzert irgendwie als mein Lieblingskonzert labeln. So, es ist der Rap-Stammtisch und ich liebe Rap und ich liebe Rap, wenn er live gut performt wird. Aber einfach Roy Bianco und Abrazzani, es hat einfach so viel Freude mir gemacht und es war einfach ein super schönes Konzert. Es ist ja auch jetzt keine Band, die irgendwie schon seit ewigen Jahren da ist und dafür sind die einfach auch, obwohl das irgendwie das ganze Projekt irgendwie natürlich diesen Ironie-Layer hat und haha, wir sind irgendwie eine Reunion-Schlagerband vor 40 Jahren und so. Es sind einfach alles sehr gute Musiker und das bringen sie auch auf der Bühne einfach, ja, zur Schau und deswegen hat mir das einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es dann dieses Jahr nochmal gesehen sogar und da fand ich es tatsächlich nicht so gut wie beim ersten, da ein bisschen weniger Zeit war und alles ein bisschen dichter war. Also falls jetzt jemand denkt, okay, krass, will ich vielleicht auch mal sehen, versucht es irgendwo so zu sehen, wo es nicht irgendwie so in einen, weiß ich nicht, 40 Minuten Festivalslot reingedrückt ist, weil dann entfaltet es nicht so gut, wie es vielleicht anders sein könnte.
Ja, das stimmt. Ach, wie schön. Doch, kann ich voll nachvollziehen. Ja.
Ja. Ich kann tatsächlich aber auch noch so ein Hip-Hop-Highlight für mich sagen und das geht auch so ein bisschen mit einer Scham einher, weil ich habe dieses Jahr, und das ist tatsächlich auch sowas, was ich morgen dann auch wieder sehen werde, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal Berghahn live gesehen.
Ah,
und die Scham. Dieser Typ, ey, das ist eine Live-Entertainer-Sau vom Herrn. Das macht so viel Spaß, dem Typ zuzusehen, wie er auf der Bühne einfach sich gibt, wie er die Songs macht, Dance-Breaks dazwischen, irgendwelche lustigen, kultigen Geschichten dazwischen noch eingestreut, in so einer Lockerheit, ist so viel Charisma auf der Bühne da, das macht auch so viel Spaß. Also das war auf jeden Fall so das hip-hoppigere Konzert-Highlight für mich dieses Jahr, dachte ich nochmal. Ja. Obwohl wie eigentlich eine Freundin von uns gesagt hat, die auch dabei war, die es dann auch schon sehr oft gesehen hat, gemeint, ah, es wird eigentlich immer ein bisschen weniger gut als letztes Mal, aber für jemand, der es zum ersten Mal erlebt hat, es war fantastisch.
Und gerade wenn du dieses Spontane von ihm und dieses, ich quatsch einfach mal irgendwelche Geschichten so gut findest, werden wir natürlich morgen bei der Berghahn-Dicker-Show bestens unterhalten sein. Yes. Gehe ich einfach mal ganz stark davon aus. David, wie war's bei dir? Konzert des Jahres 2023. Ey,
ich will jetzt erst noch mal eure auditiven Reactions zu meinem Konzert-Highlight bekommen. Also das können wir nicht ungestraft lassen. Ich musste die sträflichen Meinungen und die Abmahnungen, die muss ich jetzt hier von euch schon noch kassieren.
Ich habe schon gesagt, ich finde gut, ich finde nachvollziehbar, ich finde schön. So, ne? Also auf meiner Bucketlist steht halt auch einfach, dass wir beide irgendwann nochmal zusammen auf so einem Konzert sind. Das geht nicht, dass ich sterbe, bevor wir nicht zusammen Roy Bianco und die Abronzati Boys gesehen haben.
Ich habe leider keine Tickets bekommen für das Album-Release-Konzert in Tirol, das ihr spielt.
Wir werden nicht aufgeben.
Ja, und von mir gibt's auch keinen Hate. Also warum soll ich haten, wenn du live eine gute Zeit gehabt hast? So, ja, ist halt kein Hip-Hop-Pick, aber who cares? So ist doch fein.
Ja. Dafür sind die anderen Kategorien bei mir reichlich Hip-Hop.
Umso besser.
Reichlich Hip-Hop.
Wie ging's euch? Hattet ihr das ähnliche Gefühl, so dieses Jahr wieder so richtig Konzerte am Start gewesen zu sein? Habt ihr's sehr vermisst oder war es dann doch irgendwie sowas, okay, ich hätte es auch ohne ertragen können, wie war es bei euch?
Ohne wäre nicht gegangen, aber ich habe eigentlich auch letztes Jahr angefangen damit. Ich glaube, dieses Jahr hat halt geholfen, dass ich wieder nach Berlin gezogen bin, weil es dann noch leichter war, weil ich einfach hier gewohnt habe, so viel Angebot. Genau, deswegen, also dieses so Nach-Corona-Gefühl hatte ich schon eher letztes Jahr. Und dieses Jahr war es dann einfach wieder versuchen, so zu normalem Konzert gehen zu kommen, was eigentlich auch ganz gut funktioniert hat. Ja, ich sag mal so, waren viele Hip-Hop-Konzerte dabei, waren aber auch viele Konzerte halt von Bands dabei. Und das, also deswegen hätten es Hip-Hop-Konzerte wahrscheinlich generell eher schwierig gehabt in so einer Gesamtliste, weil ich halt, ich liebe den Band-Scheiß einfach so. Da kommt halt, da kommen die meisten Hip-Hop-Konzerte nicht ran. Und die Hip-Hop-Konzerte, die versuchen mit einer Live-Band zu arbeiten, sind meistens Schrott, haben wir ja schon ausführlich diskutiert. trotzdem gab es eins, was ich im Rückblick schon, wo ich schon dachte, das war nicht nur ein gutes Konzert, so es hat einfach auch den, also nicht nur auf der Bühne, sondern auch so mit allem drum und dran den besten Vibe gehabt. Und das war das Live-Konzert von OGLU und Donna Savage auf jeden Fall, was wir in der Berghain-Kantine gesehen haben. Weil es so unglaublich Bock gemacht hat, weil wir eine richtig schöne Gruppe, du warst auch mit dabei, Torben, von echt vielen Leuten hatten vom Rap-Stammtisch, die da alle mitgegangen sind zum Konzert, weil ich das Interview mit den beiden irgendwie einen Tag oder zwei Tage vorher hatte. Dabei auch so viele Dinge gestimmt. Es war so, es war halt wirklich so ein unglaublich gutes Gefühl auf dem Konzert, weil es eine total liebe, aber trotzdem sehr energetische Crowd war und die so abperformt haben, einfach auf der Bühne, sich gegenseitig perfekt gebackt, einfach live unglaublich abgerissen, einen Haufen von unreleased Songs gespielt, so kurz danach ist die EP von Donna Savage rausgekommen, die war auch richtig gut, es gab Simple Life, den gemeinsamen Song, da hat einfach unglaublich viel gepasst, das hat mir, ja, war einfach das beste Hip-Hop-Konzert 23, for sure.
Word, wie man so schön im Hip-Hop sagt, und damit hast du mir tatsächlich auch meinen Nummer-1-Pick jetzt weggeschnappt, weil einfach von der, ich muss das nochmal unterstreichen, von der Live-Energy halt einfach, von der Crowd, weißt du? Die beiden sind ja auch so ein bisschen, also wirkte vielleicht am Anfang so ein kleines bisschen verballert, auch erstmal da auf die Bühne gekommen, ne, und waren vielleicht auch erstmal selbst so ein bisschen überwältigt von dem, was ihnen da an positiver Resonanz so entgegengekommen ist, aber wie wertschätzend, wie liebevoll einfach diese Crowd mit den beiden war. Das hat sich gegenseitig halt so geil hochgepusht. Das habe ich echt nicht so oft erlebt und das war einfach super sweet. Ich bin immer noch der Meinung, das kann daran liegen, dass einfach ein ganz großer Anteil an Frauen auch im Publikum war und dass es deswegen vielleicht auch, ne, noch mal ein bisschen anderer Vibe war. Aber das, hat so viel Spaß gemacht. Das war richtig cool. Leo, du warst nicht mit dabei, ne? Du hast das nicht gesehen.
Nee, tatsächlich.
Ja, schade.
Für die Kategorie bin ich jetzt froh, dass ich nicht dabei war, weil ich habe Sorge, dass ich vielleicht einfach auch gesagt hätte. Aber ich glaube, das war noch so eine Phase, das war so aprilisch oder so. Und da war ich echt noch so ein bisschen deutlich stärker als jetzt in dem Corona, ich mach mal vorsichtig, waren. Und war dann nicht dabei, aber das ist auf jeden Fall auf meiner Liste für nächstes Jahr, dass ich das im besten Fall natürlich beide zusammen oder gerne auch getrennt mal erleben will. Vielleicht, das ist auch so, wir hatten dieses Jahr Kai von der Tapefabrik da und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht auch gute Picks sein könnten, die vielleicht bei der Tapefabrik sogar einen ganz coolen Spot bekommen könnten. Also Kai, falls du zuhörst, denk doch mal drüber nach.
Ich glaube, es wird ihm nicht so schwer fallen. Ich glaube, die haben auch beide letztes Jahr schon dort gespielt. Also diesmal einfach noch den Abendslot geben. Also mindestens OGLU, ich glaube aber fast beide.
Ja, das kann sein. Ja. Ich sehe ja auch immer noch ein Kollabo-Album von den beiden.
Ja, das würde halt wirklich geil kommen. Aber erstmal schauen. So, bis jetzt ist halt auch, also Donna Savage natürlich jetzt diese EP auch dieses Jahr rausgehauen. Bei OGLU sind es halt alles erstmal noch Singles und Feature-Parts, beziehungsweise Zusteuerung. Es gab ja auch noch die Gauners-EP mit der ganzen Click quasi, wo alle so ihren Anteil dran haben und das Gesamtwerk voll machen. Aber so Debüt-EP oder Debüt-Album wäre natürlich auch was, worauf man sich sehr freuen könnte, auf jeden Fall, wenn es dann in Planung wäre. Aber ey, who knows? Bis jetzt sind auch die Singles auf jeden Fall absolut nice.
Ja. Voll. Ja gut, wie gut, dass ich aber noch ein paar Honorable Mentions mir auch aufgeschrieben habe, denn dann kann ich jetzt einfach nochmal quasi meinen zweiten Platz nennen, beziehungsweise auch Platz 3 und Platz 4. Nochmal nur ganz kurz, du hast es vorhin ja auch schon genannt und wir haben auch ausführlich im Podcast drüber gesprochen, das Bibiza-Konzert war großartig, es war auch live einfach geil und auch eine der wenigen Geschichten, wo dann auch eine Band mal live gut funktioniert hat. Das Future Bay, das Future Bay Konzert war auch noch sehr schön.
Pop-Thema.
Ja. Zum Album Berlin Love Affair. Yep. Das war auch schön. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Das war eine coole Atmosphäre auch.
Wenn ich da einkretschen darf, da gab es für mich so diesen, so einen Moment, an den werde ich mich noch oft erinnern. Und das war beim letzten Song. Da hatten wir dann wurde dann auch mal ein Kreis aufgemacht, nachdem davor irgendwie schon gar keiner aufgemacht wurde, was mich sehr gewundert hatte. Mhm. Nachdem eigentlich schon, wer war noch mal Vorband? Ich weiß genau, wie sie aussieht und ich kenne die Songs, aber fällt der Name gerade nicht ein. Torben,
sag. Mit dem Uber Eats Song, hier Dings.
Was? Dilla. Dilla hat tatsächlich, also, was mich da überrascht hatte, war einfach, dass der Dilla einfach schon in ihrem Vorband-Set irgendwie gesagt hat, so, das ist dann vielleicht der erste Moshpit heute Abend. Es gab keinen Moshpit dann an der Stelle. Mhm. Und es gab auch beim ganzen Future Bay-Konzert eigentlich keinen Moshpit, außer halt bis zum letzten Song. Ich würde auch sagen, mit meiner Unterstützung tatsächlich.
Ja, mit unserer beiden Unterstützung. Die Jungs haben halt einfach mal dann ein bisschen den Kreis aufgemacht. Das war richtig gut, ey.
Aber so eine Geschichte habe ich ja noch gar nicht erzählt davon, aber das mache ich auch später, weil ich will das nicht öffentlich machen. So. Also sagen wir es mal so, da waren nicht alle Fans davon, dass wir das gemacht haben.
Was habt ihr gemacht?
Aber es gab auf jeden Fall diesen Moshpit-Moment und Future Bay war halt auch selber im Moshpit und hatte einfach diesen Moment, wo sie irgendwie so den Song so ganz stark gefühlt hat und irgendwie so über den Boden, so eigentlich fast schon auf dem Boden lag, aber und das, es gibt den Moment auch auf ihrer Instagram-Story, der war auf jeden Fall von der Seite auch zu erleben, extrem cool und das muss ich, glaube ich, auch für Future Bay sehr, sehr cool angefühlt haben und das gönne ich ihr natürlich auch total, weil ich glaube, sie war auch einfach in so einer Phase mit, es ist in der Zeit ganz viel passiert bei ihr, das Album kam raus, sie hat davor irgendwie ganz viel Konzerte gespielt und ganz viel Vorband und das war, glaube ich, auch das fast letzte Konzert und man hat, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt, dass sie auch mit ihrer Energie langsam am Ende war und sie hat auch dieses Jahr einfach extrem viel gemacht, das muss man auch sagen. Und da vielleicht auch nochmal so ein kurzer Backjump zu Räuber Janko und Abrizzati Boys. Was mir da dieses Jahr auch aufgefallen ist, die haben auch wahnsinnig viel Konzerte gespielt und wahnsinnig viel Touren gespielt und nochmal ein Spezialkonzert hier und da. Aber bei Roy Bianco und Abruzzani Boys gab es dieses Jahr folgende Vorbands. Tropical LTD, Future Bay und Bibiza. Und come on!
Das ist genug Rap.
Also die haben schon auch den Riecher für die richtig geile rapartige Mucke zurzeit. Das muss man schon sagen.
Ich finde, es spricht aber auch krass dafür, dass alle diese rapartige Mucke halt auch sehr gute Popmusik ist. Das hätte ich euch nämlich auch beim Future Bay Konzert in Anführungsstrichen vorgeworfen, weil ja, es ist immer im weitesten Sinne noch ein Popkonzert und das meine ich exakt null abwertend. Mhm. Aber weißt du, so, es ist halt immer noch nicht das klassische Ausraste- und Hip-Hop-Konzert.
Und
ist so.
Genau deswegen nenne ich jetzt meinen Nummer 2 Pick nach OG Lou und Donna Savage, nämlich ganz, ganz eindeutig das Release-Konzert von Talky Talk. David, du warst auch mit dabei. Das hat auch so eine schöne Atmosphäre gehabt. Das war richtig Rap halt einfach auch nochmal.
Ja.
Das hat so viele coole verschiedene Artists auf der Bühne auch nochmal vereint. Und weswegen ich auch noch mal ganz, ganz doll sagen muss, dass es einen besonderen Platz bei mir hat, dieses Konzert. Es gab einfach noch mal diesen Moment des Andenkens, weil kurz vorher oder relativ kurz vorher Lord Folter gestorben war. Der hat für immer kurz Halt gemacht, wie er so selbst schön vorher auch schon gerappt hatte. Und das war noch mal was ganz Besonderes einfach für mich. Da werde ich mich, glaube ich, noch lange dran erinnern. Und ich hätte sicherlich sowieso auch in der Folge noch mal dran erinnert, dass das leider halt auch dieses Jahr passiert ist. Aber das hat noch mal einen ganz besonderen Rahmen da einfach bekommen bei dem Release-Konzert zu Der Coach 2.
Voll. Definitiv ein sehr denkwürdiges Konzert. Auch aus diesem Grund, dann, wie du meinst, so der ganze Backstage war einfach voll, die Rapper sind so nacheinander auf die Bühne und wieder zurückgewandert, so an der Seite lang, das DJ-Pult, beziehungsweise Talkies Generalpult stand ja auch so ein bisschen rechts an der Seite und die Stage war halt zentral ausgerichtet. Das hatte auf jeden Fall schon was, wie da alle hinter ihm einmal lang gelatscht sind, um auf die Bühne zu kommen.
Ja.
Und auch so, wie wir uns beim Konzert bewegt haben, so man kann ja im Humboldt-Teil auch noch auf diese zweite Ebene drauf und so ein bisschen oben runter gucken, das hat auch extrem viel Fun gemacht auf jeden Fall an diesem Abend. War durch und durch ein richtig geiler Live-Abend.
Ja. Ich würde gleich mal überleiten in die nächste Kategorie. Und zwar würde ich gerne zum besten Song kommen, den ihr wirklich einzeln konntet ihr den einzeln benennen? Also mir hat's, das ist nämlich auch ja, extrem schwer gefallen und ich hätte fast nämlich einen Song genommen von der Coach 2, wo für den Hass von Elo und Enoch, weil ich den einfach total gefeiert habe und weil ich einfach geliebt habe, wie die beiden darüber gerappt haben. Es ist dann im Endeffekt noch ein anderer geworden, aber ich fand es jetzt einfach so zum Übergang ganz gut, den auch nochmal zu nennen. Es war extrem schwierig für mich, wirklich einen Song rauszupicken und zu sagen, ja, der ist es. Wie ging es euch damit?
Also ich habe es dann einfach gemacht. Mir ist es auch eher schwer gefallen, aber ich fand es dann auch nicht, wie gesagt, ist mir viel weniger wichtig, ob das jetzt so ein guter Pick ist, weil es ist so ein Song, da habe ich lieber die Alben ordentlich beieinander und der Song ist halt einfach ein guter Song. So.
Ja.
Aber wer
ist? Ja, ist.
Dann macht ihr.
Es ging mir tatsächlich eigentlich ähnlich. Ich fand es auch schwer. Und ich habe tatsächlich, ich sage das jetzt einfach, damit ich es auch wirklich mache. Mhm. Ich habe bei vielen Leuten irgendwie bei Instagram gesehen, dass sie irgendwie einfach auch so eine Liste, Spotify-Playlist gemacht haben und das irgendwie so auf Instagram gepostet haben, was ihre so 50 besten Songs sind dieses Jahr. Und das werde ich einfach auch machen, weil das wird dem Ganzen ein bisschen gerechter, als jetzt hier meinen Pfaff-Song irgendwie rauszupicken. Deswegen irgendwie die nächsten paar Tagen irgendwie machen. Und da ist dann noch ganz, ganz viel drin. Weil ich fand tatsächlich irgendwie dieses Jahr sind auch, es ist dieser Trend, du hast es David vorhin mir aus dem Mund genommen, Album ist die Königsdisziplin, das gilt für mich immer noch so, obwohl es haben wir vor einem Jahr erzählt, vor zwei Jahren erzählt und wahrscheinlich werden wir es auch nächstes Jahr noch genauso erwähnen können, es geht halt eben tendenziell eher weg vom Album und es werden eher einzelne Songs gemacht, damit man für die Vermarktung ist es einfach besser und sinnvoller und ich verstehe auch einfach jeden Newcomer und alle Künstler, die irgendwie noch nicht so Big Fame sind, dass sie dann einfach lieber diesen Vermarktungsweg gehen und halt einfach lieber alle paar Wochen irgendwie einen Song rausbringen und da hier auf ein Feature und da ein Feature aufspringen, als ein Album zu machen. Aber ja, Song natürlich auch einfach wichtig und extrem viele spannende Sachen rausgekommen, auch gerade deswegen, weil halt eben viele eher in so eine Richtung gehen, hey, ich mach nur mal hier einen Song, da einen Song. Da ist halt auch wirklich so, glaube ich, sehr wertvoll für uns alle gewesen, dass wir einfach unsere Rap-Stammtisch-Playlist irgendwie katalogisiert haben im Endeffekt. Und es ist einfach alles noch drauf seit mehreren Jahren oder seit mehreren Folgen. Und man da halt eben diese eine Single an der einen Stelle dann auch nicht vergisst. Weil ich glaube, vor 5, 6 Jahren, da wäre ich vielleicht, wenn ich mir überlegt habe, okay, was waren so die 10 besten Songs, dann wäre ich erstmal so in meine 5 Alben reingegangen, die ich am liebsten gemocht habe, um zu checken, okay, ja, das war natürlich der absolute Banger und das war so ein bisschen der hintergründige Banger. Und ja, das ist diesmal, das wird nicht leichter in der Hinsicht.
Aber du hast dich für die Jahresabschlussfolge für einen entscheiden können.
Ja, habe ich gemacht. Ja, es ist ja tatsächlich so ein bisschen kurios für mich, weil ich habe dann echt auch viel überlegt, das und das mache und so. Und dann bin ich immer so in mich gegangen und eigentlich so für mich einfach in den letzten Wochen, Monaten, Jahren ist einfach so irgendwie so ein bisschen der 80er-Vibe, so ein bisschen passender, dann tendenziell auch eher ein bisschen progressiverer Rap, vielleicht nicht mehr so ganz rap-rappig, irgendwie so Sachen, die ich einfach sehr viel fühle und deswegen ist es komisch, dass ich einfach trotzdem sagen muss, dass mein Lieblingssong dieses Jahr Zukunft Pink, nein, Digga.
Da holst du mich, kurz aus dem Sessel raus hier. Eieiei. Da bist du knapp vorbeigeschrammt am richtig heftigen Rant. Da hätten wir uns jetzt richtig streiten können.
Erstmal einen tiefen Schluck Whisky.
Nein, das ist tatsächlich irgendwie so, alles ist, was ich irgendwie nicht, das ist so ein richtiger Rap-Rap-Banger, der Beat ballert einfach, darüber geht's dann einfach, thematisch eigentlich kompletter Nonsens und es geht eigentlich nur drum, wie man vielleicht eine Identität annimmt, die man vielleicht gar nicht hat, um vielleicht Frauen begeistern zu können.
Nein.
Aber David hat gesagt, ich weiß nicht, ob du die 3 Wochen den noch fühlen wirst, aber ich fühle einfach immer noch, es ist einfach Musiala. Xaver und Baruan, ich finde den einfach saugeil. Das ist einfach ein geiler Rap-Banger. Und keiner kann mich vom Gegenteil überzeugen. Das ist der Song, den ich in diesem Jahr einfach super gerne immer wieder gehört habe. Und es ist einfach ein geiler Hit.
Das ist der Wahnsinn.
I don't care what you think about that.
Oh, wie geil. Ich hatte den schon wieder vergessen. Sehr gut, dass du ihn nochmal nennst.
Ja, ja, dann solltest du ihn vielleicht nochmal anhören, weil...
Gewiss.
Ich habe ihn nicht vergessen.
Ja, und zwar negativ gemeint bei dir, David, ne? Ach,
nee, aber...
Darin also, hat den alle zwei Tage.
Natürlich checke ich trotzdem nicht so ganz, warum er so in irgendwelchen Top 10 oder gar Top 1 Song landet. Aber ey, fair, ist halt einfach Musikgeschmack. Musiala steht halt in meiner Kicker-Elf, deswegen habe ich diesen Song verhältnismäßig oft eigentlich im Ohr, obwohl ich ihn gar nicht so oft höre, aber so die eine Phase hat gereicht.
Stell dir vor, du hast irgendwie so einen Kulturjournalisten, der irgendwie JPEG-Mafia auf 1 hat für den letzte Juice-Redakteur und die Gründe, warum er Musik hört, ist, ich habe den Fußballer in meiner Kicker-App. Ja, es ist halt manchmal auch ganz simpel.
Jo, ist halt so.
Ist so. Es ist, ja, was soll ich sagen? Ich finde einfach den Song, ich finde, der Beat ist einfach, das ist einfach ein Banger, der schiebt und wie die reinkommen, ich liebe das so sehr, das macht mir so viel Freude und Spaß.
Was für eine Farbe, was hat er nochmal eine Farbe? Lachs?
Ja, das ist, ich glaube, irgendwie der Ausweis Farbe Lachs oder so, ich müsste jetzt nochmal kurz in die, ja, also, da braucht man jetzt auf jeden Fall keine Gedichte in der Brille zu schreiben bei dem Song. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Aber es ist mir scheißegal.
Das muss ein bester Song auch auf jeden Fall nicht liefern müssen. Also wo kommen wir da hin, ey?
Ja, ey, ohne Witz. Also ich kann ja mal so ein bisschen in meine Liste reingehen, wo ich mir denke, da sind so viele Songs dabei, wo ich mir denken würde, die geben auf so einer anderen Ebene, geben die halt noch viel. Weißt du, das ist irgendwie so Dizzy und Grimm. Risse, irgendwie dieser Silvester-Song, den wir letztens besprochen haben, dann sind so ein paar Pete-Songs einfach auch dabei, wo man auch sagen kann, hey, das ist auch, da ist auch viel mehr drin. Dann irgendwie diesen überraschend positiven Tour-Song, den ich auch sehr, sehr gut fand. Mhm. Und nur um so ein paar zu nennen. Und das ist halt einfach so, die erfüllen halt ganz viele so Kriterien, die ich normalerweise bei einem Song einfach super interessant und wichtig finde für mich. Aber der Beat muss slappen, wie das damals Alpha Mob gesagt hat oder so ähnlich, als er bei unserem Podcast zu Gast war. Liebe Grüße.
Yes.
Und that's it.
Okay.
So, weißt, ihr könnt ja dann die coolen Sachen machen, die dann irgendwie unsere Hörer relaten können, aber...
Ja, keine Angst, Gedichtinterpretation kommt dann bei mir. David, was ist dein Top-Song?
Kann man zu Gedichtinterpretation nichts sagen. Ich habe Real Rap eingepickt, der es noch nicht auf unsere Rap-Stammtisch-Playlist geschafft hat in diesem Jahr, weil er erst so spät rausgekommen ist, also halt zwischen letzter Aufnahme quasi und dieser, was sehr kurz ist.
Wirklich?
Und ich habe so ein bisschen stellvertretend gemacht, wenn man so möchte. Also mein Fachsong einfach dieses Jahr ist Weg des Jacek von Jace und Dexter hat den Beat gebaut und es ist so ein bisschen die verdiente Platz 1 Platzierung, die sich Jace irgendwie abholt, weil er, ich habe das bei Twitter auch schon geschrieben, er hat quasi letztes Jahr schon einen ähnlichen Move gemacht und hat so am 20. Dezember den Song Gottfried rausgebracht, der aber eigentlich wirklich auch so, habe ich damals auch auf jeden Fall dann irgendwann noch erzählt, so quasi ein fast perfekter Deutschrap-Song ist und so unfassbar funny, hat dann Anfang des Jahres noch die Single Gegeneinander gehabt, die ich richtig gut fand. Er hatte mit Fett und Maru, der da den Beat gebaut hat, mit Fortuna den einzigen Deutschrap-Songs, der es in meine Spotify Top 100 geschafft hat, abgesehen von Soli. Und hat jetzt halt ganz am Ende auf diesen Dexter-Beat gespittet und so von allen Singles, die so quasi innerhalb dieses eines Jahres mit Gottfried so rauskam, ist das irgendwie so ein geiler Grind und es kommt jetzt auch ein Album oder so ein Mixtape mit Dexter. Das ist halt für mich so einfach Song des Jahres geworden ist, weil er es sich verdient hat. Und weil es ein absolut geiler Song ist, so der bringt so dieses fiese Gespitte von Jace mit und den unglaublich zynischen Humor, teilweise so ein bisschen Selbstentblößung und halt sau geil gepickte Samples von Dexter, da wo ich ihn halt am liebsten habe, weil ich ihn immer als Beatmaker noch viel mehr schätze als Rapper und ich finde, er da wieder halt was richtig, richtig Geiles zusammengezimmert hat. Jo, Weg des Jacek ist mein Fav-Song und habe ich, obwohl der erst, keine Ahnung, der ist halt eine Woche raus oder so und ich habe den trotzdem bestimmt schon in einer zweistelligen Anzahl gehört. Also ist jetzt also nicht so random, sondern so, der gibt mir schon einiges und der wird dann noch einige Male gespielt in den nächsten Wochen. Facts.
Geiler Comment.
Ja, okay, verstehe ich sehr gut. Ich habe den tatsächlich heute Morgen das erste Mal gehört und habe mich da schon gewundert, hä, wann kam der denn raus? Habe ich den verpasst das Jahr über? Ne? Ich habe Jace nicht ganz so intensiv gehört, aber schon eigentlich die Sachen alle mitbekommen und war so, hä, wann war das denn? Und hatte tatsächlich heute, als ich den gehört habe, auch total das Gefühl, ja, das ist genau das, was ich von den Singles in diesem Jahr auch schon von ihm gehört habe, aber nochmal so richtig geil, rund, perfekt irgendwie so zusammengefasst. Der hat mir super viel Spaß gemacht. Der hat mir auch nochmal mehr Spaß gemacht als die Singles, die vorher alle kamen. Deswegen war ich da auch so überrascht, dass ich den irgendwie verpasst habe. Aber gut, okay, der kam jetzt gerade erst raus. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Der Junge hat sehr, sehr geile Lines damit drin gehabt. Und ich habe mir erst einmal gehört. Also das wird nochmal ein bisschen Nachholbedarf haben.
Ja, nice. Und da fällt mir auch noch ein kurzer Nachsatz. Es ist ja auch noch 8 Uhr nachts oder 8 Uhr einfach nur den Song von Hanna Noir, Clip Kartell raus. Genau, da war ja auch noch drauf, den ihr ja auch auf jeden Fall auch ziemlich gefeiert habt, noch mehr als ich sogar.
Das ist Demon Time,
also, ey. Weißt du, der Mann hat einfach so abgeräumt, hat dann so diesen einen Song, den man so picken kann, aber weißt du, er hat dafür gearbeitet, für diese Trophäe, für diese sich ausgedachte Trophäe.
Jo, ey, keine Ahnung, korrigier mich, aber es ist tatsächlich funny, weil tatsächlich irgendwie 8 Uhr und auch den Song mit Thad, die sind bei mir auch in der 50er-Liste auf jeden Fall drin.
Ja, krass.
Und aber dann so, okay, dann den Song, den du jetzt als Pfaff-Song hast, den habe ich tatsächlich noch nicht gehört.
Ja.
Und dann ist so die Frage, er hat gearbeitet für, aber ja, hat er denn neben diesen drei Songs auch noch was anderes rausgebracht dieses Jahr? Ehrliche Frage.
Nö, also wie gesagt,
aus dem Spotify werde ich nicht so schlau.
Ich glaube, die Sachen, die ich genannt habe, sind eigentlich alle die so innerhalb der letzten 12 Monate rausgekommen sind. Es gab noch Knusprig, wo es auch noch einen Dexter-Remix gab, aber also wie gesagt, bald droppt halt ein Tape von Dexter und Jace zusammen. Das heißt, da wurde auf jeden Fall schon an denen gearbeitet.
Nice. Na gut.
Das werden wir dann bestimmt hier in eine der kommenden Rap-Stunde-Folgen.
Und abgesehen davon, auch da hast du völlig recht gehabt mit so, yo, Künstler können halt Singles rausbringen, müssen kein Album machen und so weiter. Aber trotzdem schafft es halt nicht jeder Künstler und jede Künstlerin, nur weil die eher auch den Weg gehen, tatsächlich alle 4 Wochen halt eine Single rauszudroppen. So, es sind halt auch, wir haben halt so unrealistische Ansprüche, auch weil wir halt in 4 Wochen so 2 Aufnahmen machen und wir haben immer viel zu viel neues Futter eigentlich. Es kommt unglaublich viel Mucke raus. Aber ja, es ist halt trotzdem, also keine Ahnung, wir erwarten halt einfach, dass die Leute halt so mehrere Projekte oder wenn die kein Projekt haben, wenigstens mehrere Singles im Jahr droppen und es ist halt so, das ist bei manchen halt einfach nicht drin.
Redest du von einem, wenn du das Wir benutzt, meinst du hier den Rap-Stammtisch-Wir oder das gesellschaftliche Wir?
Wir leben in einer Gesellschaft.
Danke, der musste kommen, ja, sich, weil ich denke mir so, ey, ich habe das vorhin so gesagt, ich habe das aber irgendwie so passiv gemeint, also es ist
Wunsch. Das ich meine, ich meine schon eher so ein allgemeines Wir, aber es ist ja schon, also weißt du, wir sehen jede Woche, also Torben nicht, weil du schlau bist und nicht so viel Social Media nutzt, aber wir sehen jede Woche bei Insta irgendwelche Übersichten, welche Deutschrap-Artists jetzt droppen und es sind dann halt immer schon 30 bis 50 Namen und so weiter, also weißt du, es kommt halt so unglaublich viel Zeug einfach raus, wir sind es einfach gewohnt, so einen endlosen Stream von neuen Inhalten zu haben, so. Obwohl es halt überhaupt nicht sein muss.
Und dann bei diesen Listen, die wir sehen, da sind halt noch nicht mal die Sachen dabei, die wir interessant finden.
Ja, das kommt noch dazu.
Und man darf Stammtisch, euer Pfaff-Untergrund-Hip-Hop-Podcast.
Man darf auch so eine Machermaschine wie Elo nicht als Maßstab nehmen. So 3 Alben im Jahr rausballern und dann nochmal hier. Ne? Genau.
Wie 2007 Prinz Pi. Kenner wissen.
Ich bin kein Kenner.
Vielen Dank. Der hat auch dieses Jahr ein Album rausgebracht, ne?
Ja, das ist ja letzte Woche lang drüber gesprochen und ist irgendwie so, ja, an mir vorbeigegangen. Ich habe kurz gedacht, gehe ich mal kurz, höre mir so einen Song rein. Ich dachte, ach komm.
Lass gut sein. Ist okay. Das ist auch mal. Okay, dann fehlt nur noch mein Song des Jahres.
Ja.
Und der ist auch noch nicht so alt und tatsächlich hat der Grund, warum ich ihn jetzt als Song des Jahres nehme, auch damit zu tun, dass wir ihn im Podcast hier so schön besprochen haben. Denn ich habe mich für Absilon und Baba entschieden. Der jetzt auch nicht der klassische, im Kontrast zu dem Musiala-Song, jetzt nicht der klassische Rap-Banger ist. Aber ja, einfach persönlich für mich so schön war, auch irgendwie so berührend war. Wenn ich das jetzt auch nochmal so ein bisschen wie mit Jace nehme, Absilon hat auch viele geile Songs einfach rausgebracht. Da gab es auch viel gutes Material, was er einfach produziert hat. Und das kann auch nochmal so ein bisschen stellvertretend dafür stehen, dass er einfach coole Sachen released hat dieses Jahr. Aber gerade dieser Song war für mich persönlich und dass ne, ich den halt irgendwie mit meinem Papa zusammen dann auch gehört habe und so, war das halt einfach was Besonderes. Und das hat mir ausgereicht, dass ich gesagt habe, so, das wird Song des Jahres dann.
Ja, absolut legit. Voll guter Pick auf jeden Fall. Absilon auch, also viel mehr als auch noch einige andere, die wir jetzt schon besprochen haben, auch irgendwie so ein Deutschrap-Artist der Stunde, wenn die Stunde quasi das ganze Jahr ist und ein bisschen vom letzten Jahr auch schon. Aber weißt du so, ist irgendwie, also ist bei extrem vielen Leuten jetzt schon angekommen und legt aber auch, also sehr konstant, ganz, ganz tolle Songs und auch, also ne, sowas wie Baba haben wir ja davor jetzt von Absilon in dem Stil auch noch nicht gehört, obwohl davor schon richtig krasse und richtig auch anspruchsvolle Songs und auch persönliche Inhalte und weiter alles schon mit drin war. Ja, macht einfach total viel richtig zur Zeit und ist super, super spannend anzuschauen und anzuhören.
Ja.
Und wir haben ja neulich sogar sein Musikvideo im Kino gesehen. Das hat auch extrem viel Spaß gemacht.
Ja, das war schön. Auch einfach die Moabiter Hood dann so in dem Musikvideo zu sehen. Ja. Die ganzen Ecken, wo ich auch immer lang gehe. Ja, das ist schön.
Ich habe noch eine Fun-Kategorie an dieser Stelle, so ein Song, der eigentlich auch nicht mal dieses Jahr rauskommt. Aber für mich Sonderkategorie der meistgenutzte Song bei Instagram Stories. Liebe Grüße an Harry Quintana. Sonntag, Kenner wissen, das ist einfach ein wichtiger Song für die Kultur.
Alter, unglaublich gut, Menschen. Ich hätte vergessen, dass der ist dieses Jahr? Ach nee, der ist nicht dieses Jahr.
Nein, das ist letztes Jahr rausgekommen. Okay, doch egal.
Ist auch egal. Jo, unglaublich wichtiger Song.
Ja. Ich musste aber auch noch mal gucken, ob wann er rauskam. Ich dachte, ey, war das Quintana? Nee, das war letztes Jahr schon. Das war einfach auch ein geiles Album. Also,
das war super stark.
Also ja. Typ ist auch also so eine mysteriöse Erscheinung im Deutschrap, aber
denke ich mir auch immer. Er hat einfach neulich, wir waren ja auch, wir bei zumindest Leo, beim Dizzy-Konzert in Berlin und da waren ja auch richtig viele tolle Gäste mit auf der Bühne und so weiter und Harry Quintana hat einfach beim Dizzy-Konzert in München, wenn ich mich richtig erinnere, den Support-Act gemacht und hat quasi Vorband gemimt. So, also da wäre ich auch unglaublich gerne dabei gewesen. Es passiert, glaube ich, nicht so oft, dass der auf eine Bühne steppt.
Ja. Ja, kann sein. Also Dizzy-Konzert war auch sehr, sehr schön dieses Jahr. Wäre so in meiner, ist auch in meiner Shortlist-Konzerte übrigens. Ja, genau.
Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch eine letzte offizielle Kategorie von den Vieren, die wir...
Hier wird durchgedrückt, meine Freunde.
Ey, es gibt immer noch einen Haufen Honorable Mentions, freu dich mal nicht.
Tickt das, erbarmungslos.
Pass auf, nee, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich will halt einfach nur wirklich, dass wir einen kleinen Pace so in dieser Folge haben, weil ja, du ahnst gut. nicht, was da noch an Musik ist, die wir einfach in die Honorable Mentions packen müssen. So, das ist anormal, was dieses Jahr alles so rauskam. Ja. Aber wir haben ganz offiziell noch eine letzte Kategorie, die wir dann Newcomer genannt haben. Und ja, wo es einfach ne darum geht.
Kamerin.
Ja, genau. Ne? Wer ist irgendwie neu auf der Bildfläche erschienen 2023? Eine Person, die uns super überzeugt hat mit ihrer Mucke und ihrer Kunst. Ich steige einfach mal so ein. David, hast du da Schwierigkeiten gehabt oder war das einfach?
Jein.
Okay.
Um diese Frage nicht zu beantworten.
Vielen Dank.
Ich hab einen Kompromiss gemacht, weil es war nicht so einfach und dann habe ich mir es einfacher gemacht, als es gewesen wäre, weil ich einfach OG Lou und Donna Savage schon beim Konzerterlebnis hatte und das für mich auch irgendwie das Coolste war, habe ich OG Lou, die ich sonst mit reingenommen hätte und die ich vielleicht gewählt hätte, nicht als beste Newcomerin genommen, sondern Zazu, die du, wie du vorhin schon mitgekriegt hast, auch schon, bevor wir uns hier getroffen haben, einfach nochmal in der Diskografie durchgegangen bin. Und ja, das ist für mich die Newcomerin 2023, weil sie einfach die beste Newcomerin auch im Deutschrap-Bereich, weil sie einfach so unglaublich klare, harte Sprache verwendet, die Sachen so unglaublich auf den Punkt bringt und die eigentlich extrem viele Inhalte und Kontexte, die sie nicht immer aufklärt, in ganz, ganz wenig Form packt und dann einfach so perfekt in ein, zwei Zeilen irgendwie unterbringen kann. Und ich liebe einfach so die Prägnanz ihrer Sprache und die Abgeklärtheit ihrer Sprache und die Souveränität auch, mit der sie sich ausdrücken kann und mit der sie sich einfach auch so lyrisch behauptet, wenn man so will. Unglaublich geil. Ich liebe es auch, dass sie einfach von denen, ich glaube, es war so 1 bis 17 mit so 2-3 Lücken sind jetzt, glaube ich, raus als Songs, plus noch so ein bisschen Feature oder Coach-Remix-Zeug. Und es gibt halt die Sachen, die wirklich durchaus so spielerische Beats haben, wo sie eher locker drüber float, auch wenn das, was sie erzählt, meistens nicht locker ist oder wenigstens so ein bisschen was Düsteres andeutet. Und dann gibt's halt einfach die richtigen Brecher, die extrem nach Straße einfach klingen. Und ich liebe, dass sie das beides irgendwie perfekt mit ihrem Rap verbinden kann. Ja, ist einfach die kompromissloseste. Und wenn wir jetzt auch schon dabei sind, wir wollen ja wahrscheinlich auch noch ein paar Sachen auf die Playlist irgendwie mit draufhauen für die Leute zum Nachhören. Hätte ja, ich mir.
Also ich mache halt zu den Alben und Songs und genau. Konzerten mache ich auch immer was drauf.
Habe ich mir zumindest nochmal zwei rausgepickt. Und das
ja, würd mich tatsächlich auch interessieren, weil ich habe Zazu auch bei mir so in der Liste, wo ich, also eigentlich habe ich so sehr stark überlegt zwischen zwei und Zazu ganz weit vorne, weil sie ist halt wirklich diejenige, die halt wirklich auch dieses Jahr, glaube ich, auch einfach angefangen hat und davor halt nicht. Und da gibt es halt so ganz viele Künstler, die vielleicht irgendwie auch schon mal so einen Song hier und da rausgebracht haben, weil sie dominant waren. Aber ich habe halt bei den Zazu-Songs auch so gedacht, so ist die Nummerierung, ich mag diese Attitude, die sie da einfach reinbringt, dass sie einfach so Nummern dran schreibt, was habe ich in letzter Folge erzählt, sie gemeint hat, dass sie das bald ad acta legen wird und dann Songs mit echten Namen rausbringen wird. Es wird, glaube ich, ein bisschen einfacher, sich die Songs zu memorieren, welcher Nummer welcher war. Und aber ich glaube, also ich muss dann auch nochmal so durchskippen und so sagen, okay, welcher war denn so von den Songs, die halt draufkommen sind, wo ich das Gefühl hatte, dass alle irgendwie gut waren, aber welcher war so der allergeilste? Das ist gar nicht so schwer zu sagen. Also gar nicht so leicht zu sagen, Entschuldigung, Versprecher.
Ja,
wie war es denn bei dir da? Welche sollen wir auf die Playlist machen?
Ja, ich fand es auch schwer. Also auch so, dass ich dachte, ich kann mich schon noch an die Phasen erinnern und ist ja auch so über das Jahr immer mehr rausgekommen, aber ich muss schon noch mal durchhören, um die Nummern straight zu kriegen.
Ja.
Und ich bin bei 3 Songs am Ende gelandet, wo ich dachte, irgendwie für mich outstanding und cool, so einmal Nummer 14, weil das so eher so ein spielerischer ist, zumindest im Flow und im Beat. Nummer 17, also das 17 ist absoluter Brecher einfach.
Die 17 ballert, oh ja. Ja,
also kann man nicht rauslassen. Und dann bin ich noch bei Zazu 4. Die ersten 5 davon sind ja, glaube ich, auch einmal so als EP gebündelt so erschienen. Genau, Zazu 4 fand ich da von den Oldschool-Tracks sozusagen, von den alten, die schon mehrere Monate draußen sind.
Ja, so Oldschool.
Hat mich auf jeden Fall aus der Phase, als wir halt das erste Mal wahrscheinlich mit Zazu-Songs überhaupt in Berührung gekommen sind, aus der Mini-Ära überzeugt. Genau, das sind so die ich jetzt nochmal rausgepickt habe.
Und da muss man an der Stelle auch wirklich nochmal sagen, ich weiß nicht, ob das euch auch so ging wie mir, aber wir hatten ja dieses Jahr auch wir hatten ein paar Gäste da, und alle Folgen waren sehr schön. Unser Zazu habe ich tatsächlich irgendwie kennengelernt, weil vorhin schon mal genannt, Kai von der Tapefabrik, die ist da auch aufgetreten, was ich auch nochmal so, davor kannte ich sie nicht, dann hat er das irgendwie so ein bisschen reingebracht und dann haben wir das so voll gedickt und total hängen geblieben. Ich fand das alles krass und geil und sehe ich auch so. Und dann denke ich, aber sie ist ja trotzdem sehr, also sie will sich ja auch nicht zeigen, was ja auch absolut verständlich ist. Und ich bin so, okay, dann hat sie aber trotzdem auf der Tapefabrik live gespielt. Und das ist eigentlich so ein Moment, den ich schon auch gerne miterlebt. Also
ja,
das,
Mann.
Ja. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da im nächsten Jahr alles noch passieren wird. Aber da bin ich sehr positiv eingestellt, dass das auf jeden Fall noch alles sehr, sehr spannend bleibt.
Ja. Vielen Dank, David. Damit hast du mir wieder meinen Pick weggenommen.
Das habe ich schon fast
aber gedacht. Du bist einfach zu höflich und lässt mich zuerst zur Sprache kommen. Ansonsten du hättest es einfach umdrehen müssen jetzt. I'm so sorry.
Aber wie gut ist es, dass ich dann doch noch wieder einen kleinen Backup habe. Und
ach komm,
ey, da muss man halt
wir
auch.
Wir können uns auch mal einer Meinung sein, Digga.
sind wir extrem, deswegen.
Ja, bei der Kategorie wirklich. Es ist.
Und du hast es auch super schön zusammengefasst, was sie so ausmacht und warum wir so fasziniert von ihr waren. Ich würde dann aber gerne noch zu jemand anderem gehen, der, glaube ich, auch schon ein bisschen länger Musik macht, also nicht erst 2023 damit angefangen hat, aber an dem ich halt total 2023 hängen geblieben bin und der gerade lyrisch für mich auch jemand war, der immer wieder ganz viel Spaß gemacht hat, der immer wieder sehr cool für mich war, nämlich aus dieser ganzen Gaunas-Clique von OG Lou drumherum, der gute Gigi Schnabib, haben ja auch gerade erst über ihn gesprochen, Genau, dann würde ich den gerne so als Newcomer Nummer 1 Pick nehmen. Ja, das war auch richtig geil. Das waren auch immer wieder sehr, sehr coole Sachen, die dazwischen drin gekommen sind. Werde ich aber später auch noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Will ich jetzt erstmal nur kurz so genannt haben.
Ist okay. Ja, es ist halt traute Einigkeit im Rap-Stammtisch. Von außen, glaube ich, immer so gesehen, aber intern nie so gesehen. Aber bei der Kategorie offenbar schon. Weil ich halt auch zwischen Sasu und Ojolua eigentlich gependelt bin. Und dann ist halt irgendwie so dieses Ding, mich jetzt so, okay, Ojolua irgendwie eigentlich irgendwie auch schon 2022 Songs rausgebracht. Und zum Beispiel Namajunas, ja, ist irgendwie so, der kam so ganz, auch ganz spät, ja, ja, 2020. Wo ich auch einfach so in meiner Liste mit den Songs einfach gesagt habe, das nehme ich einfach in 23 mit rein, weil das hat ja keiner so wirklich noch so mitgeschnitten. Das ist ja immer so, wenn du so Jahresrückblick machst und überlegst, okay, was war das krass, dann hast du auch immer so eine gewisse Art von Bias und Nicht-Bias drin, irgendwie so tendenziell zu sagen, okay, die Sachen, die gerade rauskommen, die habe ich super oft gehört. Mhm. Jetzt hat David es irgendwie gesagt bei Jace, aber mit wie er es jetzt dargestellt hat, so kann ich es auch sehr nachvollziehen und das ist auch ja nachvollziehbar, wenn das schon irgendwie zweistellig gehört hat innerhalb kürzester Zeit.
Ja.
Aber andererseits habe ich das Gefühl, dass dann irgendwie so Songs, die so gerade am Ende des Jahres kommen, so gerade so spät im Dezember, dass die einfach immer so bei so Jahresendlisten eigentlich tendenziell immer irgendwie rausfallen, weil zu früh aufgenommen oder auch, ach, aber genau aus dieser Bias-Angst irgendwie nicht reingenommen so. Aber da habe ich einfach schon gemerkt und da bin ich immer wieder durchgegangen, auch gerade die Schnappieb, die du gesagt hast, dass ganz viele Gauner-Sampler rausgekommen, wo auch OGLU oft drauf ist, aber dass ich mich immer wieder einfach sehr gefreut habe, wenn irgendwie Song mit OGLU drauf ist, habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, das wird ein guter Part, das macht mir Spaß und mir Freude. Und das ist halt auch mal wieder so, das ist auch Frankfurter Ecke irgendwie so, ich habe das Gefühl, dass da, also ne, Sasu auch Frankfurter Ecke, also da passiert einfach gerade irgendwie kurioserweise extrem viel für uns, was uns sehr viel Freude macht und ja, ich würde mir natürlich, ne, vorhin auch schon gesagt, Ojolu würde ich mir wünschen, dass dann vielleicht auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen was Längeres rauskommt, wo dann vielleicht dann auch mal 7 bis 8 Songs drauf sind oder was weiß ich. Aber irgendwie dieses Jahr keinen einzigen Song dabei gehabt, wo ich gedacht habe, so, das holt mich jetzt nicht ab. Das war immer mindestens 7 von 10. Hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht und deswegen für mich komplettiert sie die Newcomerin des Jahresblattes, Sternchen, Männer mitgedacht. Und
Da muss ich eine Sache noch zu anmerken und das finde ich irgendwie extrem geil, als ich nochmal so über meinen Musikkonsum oder auch worüber wir halt hier im Podcast gequatscht haben, als ich dann nachgedacht habe. Es ist total geil, wie wir irgendwie klassische Rollenbilder in unserem Podcast umdrehen, also Geschlechterrollenbilder meine ich, weil
okay.
Die Mucke, die ich von Rapperinnen gehört habe und die ich am allergeilsten fand, war das allerasozialste, was du dir eigentlich überhaupt vorstellen kannst, so von den ganzen Ansagen her. Und die Mucke, die so ganz soft war und die so ganz lieb war und die irgendwie so ganz gefühlvoll weich tief war. Gegangen ist, genau, die weich war, die ist eher von Männern gekommen. Und ich finde, das ist eine schöne Tendenz 2023 gewesen, dass da mal klassische Rollenbilder einfach aufgebrochen werden.
Ja, und damit beenden wir unsere Diskussionsrunde zu Frauen im Deutschrap.
Danke, vielen Dank, dabei genau.
Danke, Leo. <Ja. lacht> Immer noch einen Witz gemacht, bevor wir uns hier ernsthaft zu dolle loben für, wir drehen hier Genderrollen um. Aber ich weiß voll, was du meinst, Tom. Ja. Ich meine, da geht auch einfach die Tendenz natürlich hin, wie sich ein bisschen Räume im Deutschrap öffnen und wir bilden halt ein bisschen was davon ab, aber ja.
Ja. Oh, das war eine schöne Humble-Formulierung. Genauso möchte ich das stehen lassen. Ja.
Ach, herrlich.
Sehr schön.
Ja, ich habe das Gefühl, dass ihr, also, weiß ich nicht, also, das waren unsere Kategorien und ja, aber musikalisch einfach viel rausgekommen, wie ich jetzt bei euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon rausgehört habe, dass ihr doch ganz, ganz viel Zusätzliches, was ihr unseren HörerInnen empfehlen wollt, auf die Playlist packen wollt und mitgeben wollt, sei es Album, sei es Song, dies, das, tralala. Schießt los, wir haben noch eine halbe Stunde, beeilt euch.
Ich weiß gar nicht, ob wir so lange brauchen.
Ja, es geht.
Ja, hoffentlich
es geht
nicht.
Auch voll.
Aber heißt das, dass du eigentlich gar nichts mehr loszuwerden hast, Leo? Dass du über nichts mehr sprechen möchtest und eigentlich jetzt eine halbe Stunde still da sitzt?
Ey, ich habe schon so noch so zwei, drei Sachen, die ich vielleicht irgendwie so mitgeben würde, so. Aber ich habe mich schon nur auf die Kategorien fokussiert, weil ich dachte so, ey, so eine Verknappung ist auch einfach mal okay. Mhm. Weil ich weiß, dass unsere Hörerinnen, die sind auch nah an der Musik dran, die werden auch vieles einfach schon kennen. Die haben vielleicht irgendwie alle unsere Folgen irgendwie gehört. Wir haben ja alles irgendwie tendenziell schon verstanden, außer diesen neuen Jay-Song natürlich.
Ja, okay.
Deswegen denke ich so, ist es vielleicht auch okay, wenn man da jetzt irgendwie nicht nochmal extrem ausufernd wird, weil wir machen ja einen Podcast, den Leute hören wollen, und da ist immer so ein bisschen die Frage, inwieweit will man irgendwie sich selbst irgendwie gerecht werden, dass man jetzt die perfekte Liste macht und bloß nichts vergisst, oder?
Ich will das auf jeden Fall. Das ist alles, was ich will.
Okay, ja, dann schieß los damit. Komm, gib's mir. Hol die Top 20 Alben raus, mein Freund.
Na, guck mal, also worüber wir auf jeden Fall kurz reden müssen, weil du es vorhin schon einmal angesprochen hast, weil das einer der wenigen Rap-Songs war, die in deinen Top-Listen gelandet ist. Mhm. Das Soli-Album ist auch dieses Jahr rausgekommen. Und da waren doch auch Knaller mit dabei.
Ja, da waren auf jeden Fall richtig Knaller mit dabei. Und das war auch so ein Album, du hast es vorhin schon gemeint, auch wenn das nochmal eine andere Emotionalität war, aber bei mir war es auch, ich hatte jetzt so gestern, als ich die Sendung vorbereitet habe, einfach extrem viel Spaß, mich so das ganze Jahr zu hören. Ja, ich habe auch so einfach unsere Rap-Stammtisch-Playlist, die natürlich auch wieder verlinkt ist und so weiter, benutzt, um einfach nochmal zu schauen, ey, was habe ich so übers Jahr draufgehauen. Und so beim Soli-Album, ich habe das schon über, also da es rausgekommen ist, so über den Rest des Jahres dauerhaft irgendwie mitgehört, aber es hat mich schon mal wieder krass in die Zeit zurückgeholt, als es halt so rausgekommen ist und ich das am meisten gepumpt habe irgendwie, obwohl ich mich am Anfang jetzt sogar noch ganz, also nicht geweigert hatte, aber so ganz kurz noch gebraucht habe, um mir das überhaupt mal zu geben. Ja, ist für mich das beste Deutschrap-Album auf jeden Fall in diesem Jahr. Und ist, glaube ich, auch eins, auch im Deutschrap-Bereich haben wir schon einige Einzelpersonen, irgendwie magazinähnliche Dinge, irgendwelche Social Media Accounts angefangen, ein bisschen Rückblick zu machen. Und ich glaube, Soli-Album wird so das sein, was sich durch alle richtig durchzieht, egal was sie sonst für einen eher nischigeren Geschmack haben. Ich denke jetzt vielleicht auch ans Hip-Hop-Archiv, die zum Beispiel ganz viele Sachen, glaube ich, gepickt haben, die bei anderen Leuten, also weit außerhalb der Top 100 auf jeden Fall landen würden, die da so in die Top 10 gekommen sind. Und so fair, jede Person soll da
eine überraschende Liste,
soll die eigene Meinung haben, aber auch da war Soli drin, wenn nicht sogar Platz 1, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, das zieht sich jetzt durch verschiedene Leute und spricht sowohl welche an, die schon ein bisschen länger Hip-Hop hören, als auch welche, die halt so richtig jung sind und, keine Ahnung, jetzt dann dieses Jahr zum zweiten Mal aufs Splash-Festival gehen. Die sind genauso kranke Soli-Fans. Und ja, er hat wir haben ja auch über das Album recht ausführlich gesprochen, mit seinem Vocal-Stil halt einfach so, ja, ein ganz eigenes Soundbild geprägt und wirklich ein uniques Album geschaffen, was ich auch von der Erzählweise mag und was auch total viele emotionale Themen verhandelt und gleichzeitig so statt halt Füllwörtern wie ja und oder yo einfach mit Ho und Bitch arbeitet und ganz, ganz viel auf diese Sprache in den Texten setzt, und trotzdem ist es total verletzlich eigentlich gestrickt in vielen Parts. Liebe ich einfach. Ja.
Ja. In dem Zusammenhang, du zuerst.
Weil du das mit Listen angesprochen hast, deswegen Gott habe es selig, unser absolutes Lieblings-Hip-Hop-Award-Thema, die Hip-Hop.de-Awards. Sogar in dieses extrem kredibile und tolle Format hat es Soli in die Shortlist zu Bestes Album des Jahres geschafft.
Also das, wie gesagt, das
will was heißen.
Ist ja zu erwarten, ja, aber Qualitätsmedium Hip-Hop.de. Ich gehe nebenbei mal kurz rein. Während du ja vielleicht noch was zum Album sagen willst, Torben.
Gott habe es selig, finde ich sehr gut, ey. Ich glaube, die Heiligsprechung ist noch ein bisschen weiter weg von hiphop.de, aber natürlich eine ganz wichtige Säule.
Diese Meinung präsentiert von den heiligen drei Königen des Hip-Hop. An dieser Stelle kurze
Meinung. Uns.
Du hast es nicht gesehen.
Shoutout Deutschrap-Blog. Ja, Torben kennt den Kontext einfach noch gar nicht. Wir liefern Aufklärung im Nachgespräch.
Okay. Ja, was ich auf jeden Fall noch dazu sagen muss, wer nämlich auch auf diesem Album mit drauf war und finde ich auch einen ganz großartigen Part da drauf gedroppt hat, ist Gianni Suave, der auf Okay, natürlich auch wieder frisch wie eh und je abliefert. Und der hat auch geile Songs dieses Jahr rausgebracht. Also das hätte ich auch fast schon wieder vergessen, aber Da waren so geile Sachen mit dabei. Allein diesen Flamenco-Song fand ich so nice. Der hat es auch auf jeden Fall recht weit hoch in meine Listen geschafft. Den möchte ich bitte, dass wir den nicht vergessen. Ganz wichtig.
Ja. Und ist jetzt okay oder Flamenco oder beide?
Also ich glaube, es sind beide schon auf unserer Playlist drauf. So von daher.
Ja, aber Jahresendfolge, Rap-Stammtisch-Playlist, da machen wir nochmal so gebündelt das Beste vom Besten so dann zusammen. Das kann mehrfach drauf.
Klatsch beides drauf.
Ja, und bei mir auf jeden Fall auch. Deswegen habe ich die auch nochmal als Reminder auf die Playlist getan. So Nebel und dann Diamantstein direkt danach, weil die auch, ich meine, Diamantstein ist halt auch eine der krassen Singles, wenn man so will, von dem Album. Mhm. Und die Beats gehen ja aber trotzdem ineinander über auf diesem Album, weil Nebel ja als erstes kommt. Und also ich höre mir die beiden auch einfach, also meistens höre ich dann das ganze Album, aber wenn ich mal losgelöst höre, müssen die beiden trotzdem hintereinander folgen, einfach weil es so zusammengehörig ist. Und auch das liebe ich, dass auch solche Elemente mit dabei sind. Ja, einfach geisteskrankgestrengt und okay. Ja, auch Silly Production, auch so mit den kleinen Hintergrundgeräuschen, wie sie so ein bisschen in ihren Adlibs rumschnipseln. Das ist alles extrem frisch einfach.
Ja, und wer nochmal ein Beispiel wirklich dafür braucht, was Soli halt Verrücktes mit seiner Stimme macht, muss ich Nebel einfach nochmal reinziehen. So, das ist halt irgendwie Wahnsinn.
Ja. Ja. Voll.
Und okay.
Und wenn wir schon dabei sind, würde ich vielleicht einfach noch auch als so Honorable Mention mein zweitliebstes Deutschrap-Album reinballern, weil es quasi auch alles, glaube ich, ist, was ich so richtig mitgenommen habe dann aus diesem Jahr. Auch eins, was so, ich habe diese Gedanken, by the way, immer, wenn so Alben oder Songs ganz spät rauskommen, ich denke, oh ja, ich fühle die jetzt richtig doll, aber ich weiß ja auch aus dem Jahr, manchmal ebbt das auch nach ein paar Wochen ab und dann denkt man sich so, ja, ist halt ein guter Song, aber eher Kategorie mit und das kann es halt auch bei Alben geben, deswegen, ich habe da immer ein Problem mit Voreingenommenheit, aber ja, das neue T9-Album ist, glaube ich, da aller Zweifel erhaben und das ist für mich auch, also ist für mich ja eins der besten Deutschrap-Alben auf jeden Fall, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ich muss sagen, ich liebe vor allem die B-Seite, weil also die ist für mich halt in sich so geisteskrank gut einfach. Und es gibt diesen Song, der noch auf der Vinyl versteckt ist, der gar nicht digital erscheint, mit Sonne Ra und Wandel als Features. Und der ist auch unfassbar gut arrangiert und produziert von Talky Talk. Also wirklich ein unfassbares, gutes Stück Musik. Genau, und deswegen so dieses Album auf jeden Fall auch sau wichtig zu erwähnen und sollte man sich unbedingt geben.
Ja, will ich auch noch mal dazu sagen, seitdem wir kurz drüber gesprochen hatten, habe ich es auch noch mal ein bisschen in Ruhe und wirklich komplett auch am Stück noch mal durchgehört. Und oh ja, da hat sich noch mal einiges entfaltet. Fand ich richtig geil, ja.
Ja, kann ich auch verstehen. Es ist tatsächlich auch so, dass es mir auch so ein bisschen ging bei den Sachen, die wir tatsächlich letzte Folge besprochen hat. Das ist halt irgendwie einerseits dieses das Grimm 104-Album, das ich einfach super oft gehört habe und da sind auch sehr, sehr viele Songs drauf, die ich einfach sehr mag und auch das ganze Album in der Dichtheit halt einfach sehr gut finde und dann ist es halt gleichzeitig auch so, dass ich irgendwie, ne, habe ich letztes Mal auch schon erzählt, irgendwie das Diffus-EP von Jolle einfach auch super oft gehört habe und das sind für mich auch einfach wahnsinnig viele gute Sachen drin, deswegen möchte ich, dass die auch irgendwie nochmal, wenn wir noch ein bisschen Honorable Mentions machen, auf jeden Fall auch nochmal stattfinden. Und tatsächlich habe ich da in meiner Shortlist vor allem auch eigentlich von Grimm den Song zusammen mit Dizzy Risse, der wirklich einfach fantastisch ist, das muss man einfach sagen. Und dann diesen Silvester-Song von Jolle mit Carlo 5, auch absoluter Top-Pick. So habe ich auch, ich habe bei Jolle auch so ein bisschen überlegt, das ist aber dann wieder dieses Bias-Thema, was wir jetzt zweimal schon besprochen hatten. Ich dachte, es ist so gerade rausgekommen, habe ich jetzt super oft gehört, aber ja, muss mal gucken. Aber auf jeden Fall auch eine Künstlerin, die bei mir so jetzt extrem krass im Blickfeld aufgetaucht ist, wo ich gespannt bin, was da musikalisch nächsten Wochen, Monaten, Jahren passiert. Und vielleicht hat auch eben was live passiert, weil es für mich halt eben auch wichtig ist.
Ja, voll.
Sag Bescheid, ich bin dabei. Wer dieses Jahr noch ziemlich geisteskrank durchgestartet ist und wen wir auch schon ein bisschen länger auf dem Schirm hatten, war Ice Spice, die mit Princess Diana halt einen Song zum Beispiel auch rausgebracht hatte, den ich hart gefeiert habe. Und dann gab es zu diesem Barbie-Film dann halt nochmal dann den Remix mit Nicki Minaj zusammen und sowas alles. Wahnsinn. War auch fett, ne? Will ich auch nochmal kurz dran erinnern. dass das auch Spaß gemacht hat auf jeden Fall.
Ja, hat unglaublich viel Spaß gemacht auf jeden Fall. EP war auch irgendwie geisteskrank, als war es auch so ein gutes Phänomen. Ja, ich weiß nicht, hast du den Barbie-Film geguckt? Ich fand, der Song war halt, also der war schon witzig für das, was er gemacht hat, aber er war auch ein bisschen billig und seelenlos, weil dieses Samples auch sehr vorhersehbar geflippt einfach. Und der war halt auch im Film so im Abspann halt drin. Und der hat da auch ganz gut reingepasst, okay. Aber es ist so ein bisschen, das passt halt so ein bisschen zu dem Song, der halt war. Also er hat jetzt keine Szene gecarried.
Ja.
Aber trotzdem, ja, Ice Spice, geisteskranker Grind auf jeden Fall.
An der Stelle, weil es einfach passt, fand ich auch den Ice Spice Song von Gustav Ganz und Helmut fand ich auch
nice. Sehr gut.
Vielen Dank.
Nicht ohne
Dank
Grund auf der Playlist
gelandet. Genau die wollte ich nämlich auch eigentlich gerade bringen. Bitte vergessen wir nicht, was Gustav Ganz und Helmut für ein geiles Ding da noch rausgekloppt haben. Auch mit wilden Lines wieder drauf. Das hat mir auch so viel Spaß zwischendrin gemacht. Auch das, ne, genau, Ice Spice, das kam auch bevor das Projekt rauskam, kam der schon als einzelner Song raus. Ich habe jetzt nochmal zum Beispiel diesen Annalena-Song mit draufgepackt, ich weiß auch nicht genau. Irgendwie, du meintest auch manchmal, ne, ist es auch schön, so ein bisschen dieses Dummgehen und so ein bisschen quatschige Songs und sowas auch mal mit reinzupacken. Das war voll dieses Album oder dieses Mixtape für mich. Und da waren die beiden so frisch drauf.
Ja, und auch nicht zu vergessen, das Bubble Tape auf jeden Fall, was Helmut mit Mias ZK rausgebracht hat, auch gar nicht so lange her. Das ist auch dumm gegangen, im besten Sinne.
Stimmt, da haben wir auch noch nicht so drüber geredet. Das ist mir so ein 5% zu dumm gegangen. Das war mir ein bisschen so über die Grenze.
Tut mir leid, 5% zu dumm.
Pech Sorry. Gehabt. Irgendwie hat er mich da verloren, obwohl ich Helmut eigentlich liebe. Aber ja, das
Helmut dieses Jahr auch einfach so als Rappername und Songname einfach auch Element von Hip-Hop geworden.
Ja,
durch den
ja, stimmt.
Song, den ich auch extrem mag.
Auf dem T9-Album natürlich auch drauf, ja.
Ja.
Wichtig.
Stimmt, ja. Das war auch richtig geil.
Ich habe tatsächlich noch ein Album, das ich gerne nochmal irgendwie reinbringen möchte, wo ich mir dann auch wirklich auch kurz Gedanken drüber gemacht habe, ob ich das vielleicht tatsächlich irgendwie mein Album-Pick sein könnte, weil es einfach nochmal so ein bisschen rappiger vielleicht auch doch ist als Mina Schikaria von Bibiza, aber es ist halt auch ein Instrumentalalbum, aber das hat irgendwie auch dazu geführt, dass ich es einfach ganz, 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 ganz oft gehört habe, weil das ist einfach sowas, was ich, während ich mich eigentlich für was anderes konzentrieren muss, einfach sehr, sehr gut hören kann.
Jetzt kommt
das natürlich auch von verschiedenen Leuten, die ich gar nicht so krass eingeschätzt hätte, auch mitbekommen habe, dass sie es genauso gefühlt haben und genau in denselben Momenten einfach gehört haben. Und das ist More Wisdom von Kusugaki, der nochmal sich so ein bisschen an seine, so musikalisch ein bisschen daran erinnert hat, was er vor vielleicht 4, 5 Jahren, als wir den kennengelernt haben, orientiert hat und da würde ich halt eben My Heart is My Home und Madness auf die Playlist setzen und es hat natürlich auch noch angemerkt, dass unter Kusugakis produzentischer Führung tatsächlich auch noch ein Album zusammen mit Dramakur von Nordnord Music, das ICD-10-Album rauskam. Ist auch, ich sag mal so, vielleicht tendenziell eher sperriges Thema, aber diesen Song, der zusammen mit Lufo gemacht wurde, Kopfsprung, der Stimmt. ist mir auch eigentlich hängen geblieben und der war auch, fand ich auch extrem geil. Also Kusugaki ist so ein Künstler, von dem ich mir auch wünschen würde, dass er vielleicht als Beat-Producer vielleicht noch ein bisschen breiter in Erscheinung tritt und mit ganz vielen anderen Künstlern musikalisch was umsetzen würde, weil was da musikalisch und in den Beats irgendwie drin ist, das gibt mir immer extrem viel und ich glaube auch einfach, dass er halt auch einfach sehr, sehr viel instrumental arbeitet und da muss man halt schon sagen, da gibt es halt irgendwie auch eine begrenzte Reichweite dafür, wie das dann halt Visibilität erlangt und ich glaube einfach, wenn der vielleicht auch mal mit noch mehr Leuten irgendwie ein bisschen was machen würde, glaube ich, wäre das einer der gefeiertsten Leute, die man vielleicht in Deutschland zurzeit hat, was so Beats angeht, mit natürlich auch vielen anderen. Und da mache ich dann natürlich den Übergang, weil ihr habt es vorhin schon beim Thema Konzerte angesprochen. Der Coach, Talky Talk, auch bei uns im Podcast zu Gast, auch eine schöne Folge, die ihr beide mit ihm gemacht habt. Ich war nicht da, hat mir viel Spaß gemacht. Aber tatsächlich der Song zusammen mit Döll und aus Neuen Tunnel,
ja.
den habe ich einfach dieses Jahr auch verdammt oft gehört. Und der gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und da ist auch so die Produktion, die einfach so für mich, wie so oft, krass im Vordergrund steht, wie die mir so viel Freude macht, aber wie dann Döll und DOS einfach das Neue da nochmal so ein bisschen drüber gehen, das ist auch einfach für mich dieses Jahr ja ein Song-Highlight auf jeden Fall auch gewesen. Das ganze, die ganze EP-Album, whatever, natürlich fantastisch. Ja. Auch der ist nochmal so eine Stufe drüber für mich gewesen, auf jeden Fall.
Ja. Der ist auch mit für den Hass, auf jeden Fall, die beiden sind so meine absoluten Lieblingssongs von dem Mixtape-Album. Ja, der ist super stark. Ja, sehr, sehr gut, dass du den nochmal rausstellst.
Habt ihr noch was? David?
Mhm. Ja, zu viel. Aber alles, glaube ich, dann nicht mehr so richtig im Deutschrap-Bereich. Was mir als Album noch echt wichtig ist, ist das Album Maps von Kenny Siegel und Billy Woods. Kenny Siegel hat produziert, Billy Woods hat drüber gerappt. So, Billy Woods hat zwei Alben rausgebracht, beziehungsweise das eine als Duo-Gruppe zwar, als Arm & Hammer mit Illucid, aber genauso dieses auch Duo-Album, obwohl er natürlich der Solo-Rapper ist, hat wieder, ja, hat einfach unglaublich, unglaublich Spaß gemacht. Das ist eins so, das finde ich, das habe ich auch gemerkt, so wenn ich es mal im Podcast eingebracht habe, das funktioniert halt eher schwierig, wenn man so zwei Songs in eine Playlist packt, weil es schon ein bisschen untergeht, neben ein bisschen aufregenderen und direkt so in den Vordergrund tretende Produktion und Rap-Stile ist, aber wenn man sich das so am Stück gibt, merkt man einfach, was für ein unglaublich krasser Lyricist der ist, und dieses Album ist halt so ein bisschen, naja, an seinem Leben on the road quasi festgehangen, so als Artist, der einfach auch viel tourt und viel durch die Welt kommt und kommt dann in diese Kontexte rein, wo irgendwie lange an Flughäfen gewartet wird, wo so als Funfact gedroppt wird, dass er mal einen 300-Euro Uber zu einer Location genommen hat und wo es in dem einen Song einfach darum geht, dass er halt nicht oder wenn überhaupt dann zu spät beim Soundcheck auftauchen wird. Und es ist geil erzählt, es ist unfassbar dope gerappt und hat richtig coole und irgendwie szenisch dazu passende Produktion einfach von Kenny Siegel bekommen, die auch ganz viel mit so tollen Audioschnipseln im Hintergrund arbeitet. So Soft Landing würde ich auf die Playlist trauen, wo zum Beispiel viel mit so Ansagen, die in so einem Flugzeug kommen, einfach gearbeitet wird und die so eingearbeitet werden, komplett nice. Und es gibt noch den extrem geilen Year Zero, ich habe es vorhin schon gesagt, mit Danny Brown als Feature, der so den Song am Ende eigentlich komplett in seiner Hand hat und damit auch viel Unsinn treibt. Kommt einfach extrem geil. Ist ein unfassbar dopes Album und ja, sollte nicht unerwähnt bleiben.
Ja, sehr gut. Fand ich auch nochmal schön, dass du die auf die Playlist gepackt hast. War sehr schön, die nochmal zu hören. Ich will gerne noch von Ende März 2023, ne, von wegen der Bias, dass man immer nur die Sachen bespricht, die gerade erst rausgekommen sind. Ja. Nein, es gab noch eine Erweiterung von dem wundervollen Album Call Me If You Get Lost von Tyler, the Creator, wo noch mal so ein paar Songs hinten dran gepackt wurden. Und da waren einfach Dinger mit dabei, die zu geil sind, dass wir sie jetzt nicht noch mal besprechen. Und da will ich auf jeden Fall auch nochmal Dogtooth rausstellen, weil ich den so gefühlt habe und auch jetzt nochmal den zu hören, hat so viel Spaß gemacht. Und da muss ich dann auch wieder gedichtinterpretationsmäßig halt nochmal einmal ganz kurz reingehen. In dem Dogtooth fängt er ja ganz oft Parts an mit dem She could write my face and I don't want nothing in return. Mhm. Und im zweiten Part sagt er, because if she get off, then I get off, that's my concern. Oder auch wenn er direkt beim ersten schon rappt, she could write my face, I don't want nothing in return, except for some her time and all her love, that's my concern. I'm trying to buy my neighbor house and turn it to a yard. Auch dieses, ne, wie er so tief dann mit der Stimme geht, yard. If you don't know my grandma's name, then we ain't really dogs. Das ist, oh Gott, ich habe das so das, gefühlt wieder.
Auch das wird dann nochmal geswitcht zu If you don't know my daughter's name, then we ain't really dogs. So, auch da gibt's einfach noch den Spin. Es macht unglaublich Spaß. Und ja, das geht halt nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte jetzt auch beim nochmal reinhören, macht unglaublich Bock und ist halt so, ja, einfach eine mehr als erwähnenswerte so Album-Erweiterung, wodurch man einfach nochmal Call Me If You Get Lost auch nochmal im Gesamten mehr in die Rotation gekriegt hat. Ich meine, so ist letztes Jahr rausgekommen, war jetzt auch nicht aus dem Kopf, aber hat einfach dem Album nochmal so viel gegeben. Und ich meine, es ist halt noch ein Ace Brocky-Feature dabei, es gibt noch ein Vince Staples-Feature und es gibt auch noch Sorry Not Sorry, den ich unbedingt auf die Playlist haben will, der so, ich glaube, das Album und die Erweiterung dann auch beendet, der für mich auch kranker Ohrwurm auf jeden Fall ist und ganz viele Lines, die mir so dauerhaft durch den Kopf gehen, richtig, richtig gut.
Stimmt, das war auch nochmal richtig schön. So, und wenn wir jetzt gerade schon bei englischsprachigem Zeug sind, dann muss ich auch auf jeden Fall noch das Album von Ice Cold Bishop. David, vielen Dank. Ich wäre wahrscheinlich niemals selber drauf gekommen.
Ich habe mich so gefreut, dass ich wieder drüber gestoßen bin. Ja.
Junge, also dieser Candlelight-Song, der hat mich das ganze Jahr über auch immer wieder begleitet. Und wie dieser Typ in die Parts reinkommt. Also wirklich, Inbegriff von Stankface, was da bei mir passiert, wenn ich diesen Song höre. Und auch wieder diese Geschichte. Ich kann mich da ja nicht zurückhalten, wenn ich durch die Straßen laufe. Und ich habe diese Mucke irgendwie mit ein bisschen Druck auf den Ohren so. Alter, mein Körper macht da seltsame Verrenkungen einfach dabei. Mein Gesicht muss dabei aussehen wie sonst was, weil ich es einfach so geil finde, mit was für einer Intensität er diese Gangbanger-Geschichten erzählt. Und gleichzeitig ist es aber so ein Kontrast, weil er diese hohe Stimme hat, die ja manchmal auch so richtig nach oben hin so ausschert. Also ich habe mich auch nochmal dran erinnert, als ich das jetzt gehört habe. Ich habe mich ja beim letzten Mal so ein bisschen kritisch gegenüber Grimms Schreistimme so geäußert, dass ich so meinte, ah ja, die kann ich mir manchmal nicht so geben. Hä? Aber bei ihm, weißt du, was eigentlich nochmal ein Level höher ist sogar, finde ich das irgendwie mega geil. Und das ist ein ganz, ganz wildes Album gewesen, wo so viel Intensität einfach drin steckt. Sehr, sehr nice.
Ja, voll. Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Wichtige Honorable Mention. Ich würde noch Curse draufpacken. Das Album ist relativ am Ende auf jeden Fall vom Album. Der ist auch nochmal krass, da wird auch nochmal viel Wut rausgelassen. Und auch diese Abgefucktheit der Familiengeschichten, das ist wirklich, Geistesalbum einfach.
Genocide and Generational Curses. So was? Junge.
Und ansonsten... Tja. Ja, wo ich gestern auch nicht mehr vorbeigekommen bin, das Westside Gunn Album, ich habe es einmal kurz besprochen in der Folge, aber das ist auch einige Wochen oder keine Ahnung, 1-2 Monate, nachdem es jetzt raus ist, weiterhin sehr stabil gealtert. So, ja, dieses herausstechende, ja, das Album geht eine Stunde, aber ich höre mir die Stunde auch tatsächlich gerne an, von vorne bis hinten Album. Ist einfach selten, obwohl viele im US-Rap es auf jeden Fall probieren. Ja, ist absolut geil. Es wird einfach ganz viel wild gespielt mit diesem so Griselda Adlibs und diesem ganzen Style, aber es switcht auch zwischen so dem Boom-Bap Heritage, was sie irgendwie alle mitbringen, und den überdrehten Trap-Produktionen, die auf wildeste Bässe und irgendwie Hi-Hats setzen. Das ist absolut, absolut eine nice Mischung von irgendwie ganz viel Kreativität, die in so einem dann sehr außergewöhnlichen Soundbild irgendwie zusammenkommt. Natürlich auch so gespickt mit voll krassen Features, so von Round the World. Das muss, also die geben dem natürlich auch irgendwie viel Qualität mit. Ich würde jetzt 1989 zum Beispiel auf die Playlist packen. Da ist DJ Drama dabei, der uns ja bei Tyler auch durch das Album und aber auch durch die Erweiterung nochmal einfach durchführt und das komplett mitmoderiert. Das ist ja auch der Fall, komplett nice. Oder Disgusting, wo Giggs einfach mit dabei ist. Auch einfach so zwei Legenden treffen aufeinander. Ja, cooles Album.
Ja.
Ich habe tatsächlich einen Song aus dem nicht deutschsprachigen Bereich, den ich auf jeden Fall auch nochmal irgendwie gesehen haben will. Den haben wir, glaube ich, nie besprochen. Ist auch von irgendwie April, aber Nayana ist TNT. Ich weiß nicht, ob ihr den jemals gehört habt, aber finde ich einfach einen kranken Banger. Deswegen mache ich den auch jetzt mal drauf, damit es so wirkt, als ob ich auch ab und an mal ein paar amerikanischsprachige Sachen höre.
Leo so, ja, ich weiß auch, worum es hier geht. Ich kann da auch mitsprechen.
Die Sachen, von denen ihr gesprochen habt, habe ich alle gehört.
Ja, gezwungenermaßen.
Can I borrow a feeling an der Stelle, aber ja.
Ey, und können wir da doch bitte auch nochmal festhalten? Das ist doch auch dieses Allerschönste an diesem Podcast oder an diesem Ding, was wir hier machen, dass wir uns gegenseitig Sachen zeigen, und es ist scheißegal, ob man davon jetzt alles feiert und alles geil findet, aber es gibt immer wieder neue, coole Impulse. Man kann einfach diese Bandbreite an Rap-Zeug, Musikzeug überhaupt gar nicht alles im Blick haben. Und dann ist es doch immer wieder schön, wenn es ein paar sympathische Leute gibt, die einem gute Inspirationen und Impulse geben. So, das ist.
Sprichst du gerade von uns?
Das ist schon wieder ganz schön viel Selbstlob, Torben. Was ist los mit dir?
Pass auf. Ich meine das jetzt auch gar nicht. das ist ja sowieso meine Position in diesem Podcast. Ich meine das auch immer gar nicht so sehr nach außen hin, sondern ich meine das erstmal als Statement nach innen hin. Wirklich. Boys, ja, ja, weißt du, ich liebe das, dass wir uns gegenseitig regelmäßig treffen und über diese Mucke quatschen, weil ich sonst auch einfach diverse Blickwinkel und Musik verpassen würde. So. Und von daher, geil. Fair. Selbst wenn uns niemand mehr zuhört, ich möchte das weitermachen.
Ich kann das tatsächlich irgendwie unterschreiben, was Tom sagt. Ich möchte aber trotzdem für die Menschen, die uns zuhören, auf jeden Fall auch nochmal mitgeben. Das ist irgendwie sowas, was mir immer mal wieder so in Gedanken kommt und ich verbalisiere es eigentlich gar nicht, dass wir halt schon, das ist ja auch so ein bisschen das, was uns auch ausmacht, dass wir so viele Sachen irgendwie auf dem Schirm haben, die vielleicht an anderen Stellen Podcasts und Radio und Instagram kacheln, die drei großen Medienformate heutzutage, nicht stattfinden, dass wir die tatsächlich einfach auch auf dem Schirm haben und dann aber gleichzeitig den Zwisch machen, so, ey, wenn ihr, die uns gerade zuhört, das einfach alles nicht kennt und wenn es manchmal so wirkt, als ob das so einen Vibe hat von, wie, das kennst du gar nicht, was hast du eigentlich verpasst, wo lebst du denn bitte? Dass es halt nie so gemeint ist und dass es immer wirklich genau dieser Vibe ist, den Torben irgendwie gesagt hat, so, hey, wir stellen uns gegenseitig davon vor. Ich meine, ich glaube, ich bin das beste Beispiel, weil ich habe eigentlich gar keine Ahnung, von wo ihr, von worüber ihr immer redet und das gebe ich auch oft zu, das ist auch okay für mich. Also bei Deutschrap schon, das muss man schon vielleicht sagen. Ja,
auf jeden Fall.
Manchmal damit schon so halb den Kopf, ist okay.
Nein, Frage. Nein, Mensch, Digga.
Ist egal. Ich nehm das auch mit und mach den halben Joke. Nein, auf jeden Fall, also ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so ein bisschen vielleicht in der den Themen und der den Artists und so ein bisschen so spezialisiert sind, dass es wirkt, wie kann man es nicht mitbekommen haben, aber ich glaube, wir sind uns alle durchaus bewusst, dass viele Sachen, die wir besprechen, nicht alle, aber viele schon auch sehr independent, nischig sind, die wir aber wirklich, und das können wir schon auch sagen, wirklich sehr mögen und von ganzem Herzen hier auch positionieren und sagen, hey, wir wollen denen auch eine Reichweite oder zumindest eine kleine Fläche bieten. Aber fühlt euch davon nicht irgendwie ja unter Druck gesetzt oder was auch immer, dass ihr vielleicht irgendwie jetzt nicht wird, wer Westside Gunn ist oder wer
Helm
und Gustav Ganz sind, das ist auch okay. Ja, ich wusste genau, dass ich diese Reaktion bei dir, da war ich irgendwie so, ja, Westside Gunn, den kennt irgendwie jeder so. Nein, ich kenne ihn nicht und es ist auch okay.
Normal vergleichbar, weißt du, so in ja, USA Westside Gunn und in Deutschland Gustav Ganz, ja.
Nur darüber
ist auch Gunn in seinem Namen drin.
Weil das ist kein vergleichbares Level einfach so. Auf keine Art.
Ist mir egal.
Gott, Leo, ich liebe dich, ey.
Ich habe trotzdem recht.
Du hast trotzdem recht und ich sehe deinen Punkt. Und abgesehen davon, also auch wir haben übrigens ganz viel einfach nicht auf dem Schirm, dass viele Leute feiern, viele Leute, die wir hören. Und was wir, also auch nur, weil wir Sachen nicht besprechen, heißt es manchmal auch nicht, dass wir es scheiß finden, sondern es heißt manchmal auch einfach, unser Horizont ist auch begrenzt und wir haben alle zwei Wochen auch nur so viel Zeit, um irgendwie neue Mucke zu hören. So, auch das ist so Teil des Podcasts auf jeden Fall. Wir haben ja auch keine
Voll und dann geht's. Und dann geht's schon wieder um Elo, so, also natürlich haben wir nicht, ne, weißt du, so die...
Ohne Witz, wie oft wir über Elo gesprochen, das kann nicht sein, weißt du, das ist so das Ding, so, man trifft ja manchmal irgendwie Leute, die irgendwie
in dieser,
ich sag mal, Szene irgendwie überhaupt nicht drin sind, so, und du erzählst irgendwie so, also eigentlich erzählst du es auch eigentlich nicht, weil du denkst so, oh, ich erzähle das jetzt mal, weil das so cool ist, sondern es kommt irgendwie eher raus, dass du auch einen Podcast machst über Hip-Hop. Und dann kommen halt manchmal so Leute, die fragen mich dann so Künstlern, wo die denken so, oh, jetzt haben sie was Rares entdeckt und wollen meine Meinung hören. Und dann fragen die mich halt was zu Ski Agu. Und ich denke mir so halt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, ist mir egal. So, und das ist so geil. Ich liebe es auch einfach bei uns. Es ist einfach so, ein Künstler ist, der existiert bei uns einfach ehrlicherweise nicht. So, keine Ahnung, der hat dieses Jahr wahrscheinlich alles abgeräumt, was abzuräumen ist. Aber es ist uns einfach egal. Und das ist voll geil.
Ich liebe es auf jeden Fall, dass du ihn Ski Agu nennst.
Ja, mir doch scheißegal, wie der heißt, Alter, Dicker. Ich gönne ihm alles, aber es ist mir egal, wie er heißt. Ja, keine Ahnung, Schiago, juckt.
Genau so ist es.
Schiago finde ich aber cooler, also juckt mir doch egal.
Pass auf, aber genau deswegen finde ich es auch richtig schön, wenn wir uns vielleicht für 2024 vornehmen, wieder viele liebe Gäste in den Podcast einzuladen, weil das hat auch immer wieder ganz, ganz geile Impulse so gebracht, die wir gar nicht vielleicht so auf dem Schirm hatten, ne? Ja. Wie wir es mit Sasu vorhin schon gesagt haben, das finde ich immer wieder ganz, ganz bereichernd und richtig schön, wenn wir da noch mehr in den Austausch gehen. Ey, Ich merke gerade, muss ich mir für 2024 vornehmen, vielleicht wieder mehr auf Social Media aktiv zu sein und mit Leuten zu interagieren?
Nein.
Okay, alles klar.
Danke. Ist aktuell die dümmste Idee. Also kannst du jetzt gern vornehmen, bei Threads irgendwie richtig durchzustarten, aber es ist dann leider auch nicht mehr so ein interessantes Thema in 6 Wochen, daher.
Ja, da kannst du die besten Jokes aus 2018 lesen, so.
Tamam.
Ja, trotzdem.
Kalt auf dem Feld, die Kürben, den werde ich nerden, in 2 Stunden werde ich den tüten.
Aber auf Threads. Kannst du jetzt eigentlich nicht mehr bringen, weil es ist Herbst thematisch so.
Ist scheißegal, ist ein outstanding guter Tweet, das zählt als Gedicht.
Ja. Okay, fair. Trotzdem guter Punkt von dir, Torben, und auch wirklich nochmal so Shoutout einfach an alle Gäste, die wir in dieser Season, so in diesem Jahr da hatten. Es war wirklich extrem geil. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, dass wir das mehr hingekriegt haben. Und es ist auch für mich nicht so selbstverständlich, auf jeden Fall, dass wir so dieses Level bis jetzt erreicht haben. So Shoutout an Alphamob, den wir zu Gast hatten. Shoutout Talky Talk, den wir zu Gast hatten. Shoutout Kai Scholzisek von der Tapefabrik.
Yes.
Auch einfach die Extra-Folge, die wir gemacht haben mit Matze M.O. Einfach, yes. Einfach so, auch
ich find's so geil, dass
die Most Random Rap-Stammtisch-Folge. Und es hat so unglaublich Spaß gemacht, mit ihm zu talken. Und er hat einfach so gute Sachen erzählt. Ja, möchte ich auf jeden Fall nicht missen, dass wir auch solche Folgen haben.
Jan und genau. Erik vom Favorite Worst Cast.
Genau,
das die Folge, richtig schön.
Wo ich dich dabei war und dann noch mit Nelle und Pete als letzte Gastfolge. Auch das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und nicht ohne Grund haben wir da das Zeitlimit auch schon fast gerissen. So, Shoutout und danke an alle auf jeden Fall. Wir machen das auch irgendwie in irgendeiner Form weiter im nächsten Jahr.
Es ist immer noch ein Stammtisch.
Ja.
Ich glaube, wir haben auch niemanden vergessen. Ich bin extra nochmal durchgegangen, weil ich dachte so, okay, wenn David jetzt alle nehmen darf, dann muss ich nochmal gucken, dass wir auf gar keinen Fall jemanden vergessen haben an der Stelle so, aber glaube nicht. Jetzt wäre es noch schlimmer, wenn wir ihn vergessen haben. Ja. Ey, habt ihr noch Sachen, die ja. Nee? David, du noch?
Ja, ein Album will ich noch reinbringen, und zwar von Ketronada und Aminé, das Ketronada-Album. Weil mir das eigentlich auch die Sommervibes für den Aperol Spritz heute gegeben hat, weil ich da mich immer nochmal durchgehört habe. Und das ist halt, also ist halt ein gutes, modernes West Coast Album. Und das ist halt auch der Vibe, den man von dem Album kriegt. So, die machen sich einfach eine gute Zeit und sind so erhaben über den Ding und machen sich relativ wenig Sorgen. Da kann man sich zumindest mal so für die Albumlaufzeit hinträumen, wenn es schon nicht die eigene Realität so im Berliner Winter ist. So, das ist einfach nicht vergleichbar, aber ich liebe es dafür, dass es diesen Vibe zurückbringt. Daher, ja, auch wichtige Honorable Menschen.
Ja, und auch mit dem geilen Feature-Part von Emma Ray, die ich halt dieses Jahr für mich entdeckt habe auf dem Sauce-Up-Song. Ganz geil.
Boah, wenn ich jetzt die Playlist durchgucke, ist schon wieder bitter, dass man dann noch Sachen vergisst. Ich sag's dir einfach an, Killer Mike hat auch ein Album rausgebracht.
Genau.
Lil Yadi hat mich an Anfang des Jahres, als ich noch nicht in Berlin gewohnt habe, zurückgeholt, weil ich erst danach umgezogen bin, und ist auch schon gar nicht so schlecht gealtert auf jeden Fall, genauso wie das Mick Jenkins Album.
Junge, he's so pretty, ey.
Aha, yo.
Ja, genau, ne, also wie wir vorhin schon festgehalten haben, wir haben nicht alles auf dem Schirm, wir haben 1000 Sachen vergessen, aber dieser Podcast darf maximal 2 Stunden haben. Und wir haben ja immerhin auch noch das nächste Jahr, in dem wir dann auch noch über Mucke reden können. Ich habe richtig Bock drauf. Das wird schön, ey.
Ja, wird's. Also wir machen jetzt, ich weiß gar nicht, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber jetzt wie Weihnachten, Silvester, Dart-WM, ihr kennt den Struggle. Und,
dann weiß ich nicht, kennt ihr den Struggle? Dritte Woche,
schreibt Januar, doch gerne in die Kommentare.
Sorry, Leo.
Ich habe dich nicht verstanden, aber es ist okay.
Doch, ihr kennt alle den Struggle beim Tippspiel von der Darts-WM, nicht die erwünschten Resultate zu erzielen.
Mein Tipico-Account sagt was anderes.
Okay.
Okay, also es war ein wunderschönes Jahr, und ich möchte an der Stelle nochmal in Referenz an Threads und das gute Twitter-Jahr 2018 sagen, falls ich irgendwie dieses Jahr mich noch irgendwie melde und vielleicht mit einem Ford Transit an der polnischen Grenze 500 Kilogramm Böller irgendwie festgestellt, ich werde ein GoFundMe starten, und ich wäre froh, wenn er mich da unterstützt. Das ist das Einzige, was ich zum Ende noch sagen will. Das war das Rap-Stammtisch-Jahr 2023.
hört unsere Playlist, empfehlt es euren Freundinnen weiter, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns.
Skrrr, Papa!
Ha ha ha.